Steig ein, Ticket wird gestempelt und schon sitzt du wieder in deinem gewohnten Sitz im gelben Bus und es ist schon wieder Langstrecke angesagt. Oder doch nicht? Mogelpackungreise kommt heraus, wenn Südafrika auf dem Besenwagen steht und es doch nur in die Schweiz geht. Warum das so gekommen ist, kann unser Gast Douglas Ryder erklären, der Radsport aus Afrika zur Tour de France gebracht hat. Mit großer Mithilfe von Andreas Stauff. Aber mehr dazu gleich. Danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Ja, moin, Leute. Wir sehen uns hier schon ein bisschen länger heute
als uns lieb ist.
Als uns lieb ist. Wir haben gerade den Gastpart schon aufgenommen.
Nee, Andi hat, stimmt gar nicht.
Ich hab hier Andi richtig sagt, also Andi hat vorhin so schön gesagt, für ihn ist diese Aufnahme Entertainment das Beste. Also sonst würde er halt einen Film schauen. Das ist quasi seine Unterhaltung.
Manche hier. Leute sehen das hier als Arbeit. Sehen. Für Andi ist es einfach wie Film gucken abends. Ja. Aber wir haben halt keines, unsere Redaktion hat
sonst
uns Snacks
das auch nicht
verboten.
Machen.
Das ist auf jeden Fall was mein Entertainment hier mildert.
Mir wurden noch keine Snacks verboten.
Schon immer haben wir Snacks verboten. Wir sollen nicht rumschmatzen und rascheln hier. Haben wir auch schon als Feedback für Folgen bekommen, wenn wir es gemacht haben. Als ganz negatives Feedback.
Ey, ganz am Anfang.
Dann haben wir das ganz immer gemacht. Anfang.
Ja, saufen sollten
das
wir
Das war dann, wenn dann ganz dringend.
Das war ganz auch schon,
weiß
geil,
ich nicht.
Ja. Ich muss mir auch mal einen Drink machen hier abends. Ich hätte eigentlich Bock auch heute tatsächlich. Feedback letzte Folge haben wir uns hier jetzt seit neuestem so auf die Fahne geschrieben, hier als Einleitungsthema zu machen. Und wir haben auch eins gekriegt und da bedanke ich mich herzlich. Ich gucke nochmal, ob ich auch den Namen finde. Einer, der bei Ridley arbeitet, hat uns nämlich geschrieben. Finde ich den Namen? Ist ja auch egal. Da ist er. Peter. Peter hat uns geschrieben von Ridley, weil wir uns ja beschwert haben über die Cockpits, die da abgelichtet wurden und so weiter. Und das, ja, wir haben uns beschwert. Aber uns ist natürlich auch völlig klar, beiden, Paul und mir, warum das so ist. Es ist halt doof, dass es da so fotografiert wurde. Er hat es aber nochmal bekräftigt, die Custom-Cockpits für die Pros sind natürlich gerade noch in Fertigung und die kriegen natürlich jeder ihre Custom-Länge und Breite, oben 33 wollen auch manche, hat er geschrieben, und das wird alles noch.
Das ist interessant.
Noch,
eigentlich, ne?
Natürlich was richtig erkippt.
Ja, genau. Und ich habe mich heute aber gefreut. Ich bin ja gerade aus Malle zurückgekommen und habe auf dem Weg hierher den Geek Warning Podcast von Escape Collective gehört. Und da bin ich richtig gefreut, wo die sich auch darüber aufgeregt haben. Die Technik-Leute da, die meinten nämlich auch, dass das gar nicht geht und dass das nicht gut aussieht und dass es irgendwie gar keinen Sinn macht, weil Profis vorne immer höher gehen. Und das heißt, es müssen die Cockpits machen, die oben rausgehen und was nicht so komisch aussehen würde, wenn es einfach ein normaler Rahmen wäre, der nicht so, also wo quasi der Vorbau nicht in den Rahmen reingeht. Jetzt, Entschuldigung, lieber Ridley-Mitarbeiter.
Peter. Wie bitte?
Peter, nichts gegen Ridley. Aber den lasse ich mir nicht nehmen. Und das Witzige ist, die haben sich über die gleichen Räder ausgelassen wie wir. Auch über das Bianchi. Und es ist einfach,
die haben genau die gleichen Dinge zur Vorbereitung von ihrem Podcast.
Die haben genau die gleichen Dinge angemerkt. Das war echt witzig zu hören.
Ja, also so als Radhersteller, Mitarbeiter weißt du halt genau, es ist auch jede Saison wieder das Gleiche. Gerade so Anfang der Saison, du hast Pros und die wollen immer Special-Anbauteile und es ist immer so, dass die auch auf irgendwas warten müssen, weil es nicht rechtzeitig fertig hast und so, weil du irgendwie auf Lieferketten angewiesen bist, dies, das. Aber danke für die Zuschrift. Appreciate.
Aber ist ein interessanter Punkt, den noch nicht viele Hersteller jetzt mitgegangen sind, dass man wirklich, also die meisten Lenkervorbau Cockpit, also die meisten Cockpits, die haben ja vorgegebene Längen und Breiten und ab einer gewissen Länge geht meistens auch eine breitere Dimension mit einher, so, ne? Und dass das jetzt halt bei den Profis schon so custom-mäßig angepasst wird, ist auf jeden Fall, gibt es noch nicht so lange, würde ich sagen. Also so ein paar
haben
es schon gemacht.
Habe ich aber vielleicht auch ein Insight bei uns aus der Entwicklung, bei Rose. Ich glaube, da entwickeln sich nämlich auch die Hersteller in Asien mit. Denn bei uns ist jetzt seit neuestem auch erst die Option da für zukünftige Cockpits, dass du nicht, weil du musst ja eigentlich für jedes Carbon-Teil eine extra Form anlegen lassen. Und das ist halt super teuer. Und jetzt gibt es wohl auch ein Verfahren da, wo du mit einer Form verschiedene Längen und Breiten abdecken kannst von Cockpits und nicht noch eine extra.
Ja, die kleben das dann einfach.
I don't know. Ja, mit Sekundenkleber.
aber auch da trotzdem nochmal, es sind ja im letzten Jahr auch neue Lenker von größeren Herstellern auf den Markt gekommen, die auch immer noch nicht in vernünftigen Längen und Breiten verfügbar sind. Also dieser Trend, was heißt Trend, aber ist wie 160er, 165er, 170er Kurbel. Dazu habe ich auch gleich noch einen Fact, auch von Geek Morning, dass man da immer noch so einen Lenker rausbringt, der das kleinste Maß irgendwie 40 Zentimeter ist und die quasi schon so halb schummeln und sagen, das ist 39, wenn sie quasi so ein bisschen weiter reinmessen, weißt du? Und egal. Was auch beim Geek Morning Podcast, wo wir jetzt gerade eh in der Technik-Ecke hier sind, die Besenwagen-Technik-Ecke, bräuchten wir jetzt auch so einen schönen Sound, weil interessanterweise dieser Trend mit kurzen Kurbeln und so, ne, ist da aber anscheinend nur bei den Männerteams, oder anscheinend bei den Frauen noch nicht angekommen, oder sagen wir mal so, Frauen kriegen nicht direkt die ganzen Kurbeln, weil da der Durchschnitt anscheinend immer noch bei 170 ist. Und bei Männerteams, jetzt geht das ja radikal runter, allein dadurch.
So, aber okay, da muss ich jetzt direkt mal dazwischen grätschen, weil es sind auch noch lange nicht alle Männerteams.
Nein.
Ja. Bei denen kürzere Kurbeln eine Rolle spielen. Aber es sind, wenn dann nur so ganz vereinzelt einzelne Fahrer oder ein Team, was das gerade neu macht.
Das stimmt so nicht, weil der Typ, der es halt erzählt hat, ist halt in Australien, war ja da und ist so durchs Fahrerfeld gegangen. Hat sich die Räder angeguckt, nach Kurbellängen. Also kürzere Kurbel bei Männern tendenziell eher ein größeres Thema, bei Frauen gar nicht. So eine Männer-Spread fährt noch irgendwie 170 zum Beispiel und die ist ja klein. Und das ist irgendwie so. Und deren These war halt quasi, dass eventuell Männerteams zuerst beliefert werden und Frauenteams dann erst später im Jahr. Aber im Jahr wechselt ja keiner mehr eine Kurbel. Also du gehst ja nicht mitten in der Saison von 170 auf 160, sagen wir jetzt mal. Das heißt, dann gehst du im Winter und hast du wieder diesen gleichen Rhythmus. Weißt du, also diese gleiche Schleife, die immer wieder kommt. Wird sich irgendwann auflösen. Und was auch interessant ist, dass die kürzeren Kurbeln eigentlich fast auch nur oder meistens nur bei SRAM-Teams ist, weil SRAM das liefern kann anscheinend, auch in verschiedenen Varianten. Aber bei Shimano schien das jetzt nicht so der Fall zu sein.
Wer hier komplett frei dreht und wer hier auch in Relation vielleicht zu unserem heutigen Gast, der später noch kommt, was mir gerade einfällt, wer hier unbedingt mal Gast sein soll, ist Jason Phillips, der nämlich bei SRAM gerade der Blitzableiter für alle Bestellungen da ist und die Profiteams mit den Sachen, ich weiß, dass er definitiv gerade am Qualmen ist, weil so viel Nachfrage da ist.
Das bist du wie mit
Kurbel. Also ich bleibe jetzt mal bei meiner Kurbellänge.
Ja, du bist ja auch 5 Meter groß. Ey, das ist wie mit Kohlenhydraten.
Ja.
Auf einmal stellen alle fest, ey, wenn wir.
Auf einmal essen alle.
Ja, ey, da sind bestimmt noch so ein paar Hidden Gains.
Ja, genau. Da muss ich auch kurz reinwerfen, das ist auch so witzig wie Simon oder Adam, jetzt einer von den beiden jetzt bei Wismar.
Simon.
Das Interview, wo er gesagt hat, irgendwie vor 2018 konnte ich noch eine Woche Pause machen und ein paar Bier trinken und bin danach trotzdem noch gut gefahren. Jetzt ist halt irgendwie so, jetzt macht keiner mehr einen Tag Pause und ist so geil, dass wir festgestellt haben, es ist einfach mehr Essen, dass man weniger müde ist. Also so, eigentlich so ganz logische Dinge. Und wir waren aber so bescheuert.
Und seitdem
also,
macht ihm Bratfahren mehr Spaß.
Also letztendlich war das die Aussage, ne? Dass ihm das jetzt mehr Spaß macht, vor allem, weil sich die Ernährung so geändert hat.
Genau.
Weil jetzt, früher war einfach der Trend, so wenig wie möglich zu essen und jetzt eigentlich so viel wie möglich zu essen, ohne fett zu werden.
Ja. Nice Konzept.
Was gar nicht eigentlich so wenig ist. Also das müssen wir nochmal hier genau besprechen, vielleicht mal mit einer Person, die sowas für die Teams dann zubereitet oder so. Die Mengen, die vor so großen, ich meine, Paul, du weißt ja, erlebst ja aber noch am eigenen Leib, aber die Mengen, die so vor großen Etappen oder Eintagesrennen gegessen werden, das ist unvorstellbar für mich. Und ich bin jetzt keine kleine Person, die wenig isst. Du bist
kein Kind von Traurigkeit.
So, würde ich mal sagen.
Aber ich muss auch sagen, das ist was mich richtig belastet, weil das ist so viel Essen. Also dieser Teil des Essens, der eigentlich auch Spaß macht, also das Genießen, das fällt so ganz oft weg, weil diese Menge einfach so groß ist. Und du musst halt
ekelhaft.
Du musst halt sehr pragmatisch sein. Also du machst halt dann einfach ganz viel Reis oder ganz viel Pasta und einfach irgendwie nur Parmesanöl darüber. Also da stellst du ihn auch hin und machst irgendwie ein Kilo Gemüse dazu, sondern halt.
Passt ja gar nicht mal
rein. Genau, also zu schwierig zum Kohlenhydrate zu wechseln.
Ja, genau.
Ganz großes Supplement gerade ist Orangensaft, weil das auch einfach nochmal Kohlenhydrate oder Zucker bringt, ja, die sonst nicht mehr reinpassen. Es ist absurd, aber ja, ich habe mich da darüber, als ich bei den, Teamcamps war vor zwei Wochen.
Jetzt weißt du,
Verkäufe gehen jetzt krass hoch.
Ja, genau. Und das.
Ja, ich habe in Orangen investiert. Ich habe alle Tesla-Aktien abgestoßen. Nee, ich hatte noch nie welche, aber ich hab jetzt in Orangenplantagen weltweit investiert.
Ja,
erzähl. Lass uns mal beim Thema bleiben. Ich habe da vor zwei Wochen, als ich bei den Teamcamps war, mit einem sportlichen Leiter, ehemaligen Kollegen von uns, Paul, gesprochen. Und der meinte so, ja, es ist schon krass, wie sich das verändert hat. Aber wenn er heute fährt, fährt er noch genauso wie früher, weil er findet das einfach geil, so richtig leer nach Hause zu kommen. Weißt du?
Wer ist
so,
das?
Gregory Rast, viele Grüße. Wartet auch immer noch auf eine Einladung.
Ja, haben wir doch schon eingeladen. Nee,
das sagen wir immer untereinander, ja, aber die ist noch nie rausgegangen.
Hatten wir mal, aber
außerdem denke ich mir, wenn ihr Leute schon kennt, dann könnt ihr die auch einladen.
Also Gregory, lieben gern, dass du diesen Podcast kommst.
Holen wir irgendwann mal dazu. Aber ich konnte es nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ist auch schon langweilig, immer so voll Fuel bis oben hin zu haben und nicht müde zu werden beim Radfahren. Ist auch so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, finde ich. Wie Training.
Ja, Vorsicht, noch eine richtig dumme Geschichte, bevor wir hier zum Sportteil kommen. Ich war am Wochenende zu Hause. Mutter hat Geburtstag gehabt. Wir so bei uns zu Hause am Einchecken.
Alles Gute nachträglich.
Alles Gute nachträglich.
Mutter Max.
Mutter hat so Esszimmer neu arrangiert, gibt neue Kommode, dies, das, wird vorgestellt, ne, wird Wilma auch gezeigt. So leichte kleine Schnapsbar in der Kommode drin. Außenrum so neue Fotos aufgehängt. Fotos von unter anderem von mir früher, beim Radfahren oder Rennen fahren. Mutter erzählt Wilma, das hier, da und da gewesen, dies, das und das. Hier, da war der Basti noch ganz jung beim Rennradfahren. Ich gucke das Foto so an und denke mir so.
Sind das noch schwarz-weiß Bilder oder haben die schon Farbe?
Ich konnte an diesem Bild, da es in Farbe war, relativ schnell erkennen so, hä, ich habe nie ein Weltmeister-Trikot gehabt.
Du warst nie Weltmeister.
Ich war nie Weltmeister und ich habe auch kein Weltmeister-Merch so gehabt. Sonst sah das Bild aber irgendwie so, das war ein bisschen von weiter weg. Ich hätte es auch irgendwie sein können, weil so weißes Trikot und irgendwie so weiße Hose war ja früher auch in, zumindest teilweise da, wo die Sponsoren nicht standen. Und gucke ich so genauer hin und sage, ey Mutter, das Judith Arndt.
Jetzt ernst ja,
nicht dein doch, Ernst.
Habe ich bei uns zu Hause, das Rennen, Heimrennen ist ja so Karbach. Und da ist einfach Judith Arndt, Frauenrennen Karbach, Bundesliga war schon immer relativ hochkarätig besetzt. Habe ich einfach Foto gemacht, so mit meinem Fotoapparat mit einem Film drin damals. Und Mutter hat halt diese Fotos rausgekramt und dachte halt, das wäre ein Foto von mir. Das ist aber Judith Arndt. Ich habe das Foto auch, das können wir posten.
Okay, das ist witzig. Das ist wirklich sehr, sehr witzig.
Ich dachte noch kurz drüber nach, weil ich Judith Arndts Nummer habe, ob ich das der schreibe. Dann dachte ich so, nee, ist vielleicht auch ein bisschen, vielleicht kein Kompliment.
Weltmeister-Merch, es fällt mir gerade eine Geschichte ein und ich glaube, ich bin mal irgendwann das Rennen Eschborn-Frankfurt gefahren. Allerdings hieß das da noch rund um den Henninger Turm. Und mir hat, ich glaube, Igor Astaloa, weil man hatte nach dem Rennen, konnten alle Sportler halt so in denselben Umkleiden sich da duschen und etc. Da hatten ja noch nicht alle Teams so einen Bus wie heute. Und es war ein super verregneter Tag, schlechtes Wetter. Und der hat mir so seine alten Socken gegeben. Und ich dachte erst so, hä, was soll denn der Scheiß? Was soll ich mit den alten Socken? Aber die hatten halt auch den Weltmeisterstreifen, weil der ja mal Weltmeister war. Und die hatte ich tatsächlich dann so als Jugendfahrer noch so eine Zeit lang in Gebrauch, auf jeden Fall. Also danke, Igor, nochmal für den geilen Weltmeister-Merch.
Falls du uns hörst.
Wer hätte noch gewusst, dass Igor Astaloa Weltmeister war?
Ich.
Aber apropos Weltmeister, ich versuche mal hier meine Kamera so zu drehen, was ich hier hinten in Arbeit habe. Mhm. Seht ihr das da?
Ja.
Aber man kann es jetzt nicht so gut sehen. Ich hol's mal kurz näher ran, dass ihr das sehen könnt.
Nee, das Weltmeister
ist das von deiner Mutter?
Ja, aber darf ich nicht verraten, das kriegt geschenkt. Aber ja, die hört den Podcast nicht, deswegen kann ich das erzählen.
Wann hat deine Mutter Geburtstag?
Die hat schon Geburtstag, kriegt die einfach so geschenkt. Ich schenke ja manchmal so auch Sachen, Paul, nicht immer nur zu Geburtstag.
Du hast ja gerade gesagt, die kriegt das zum Geburtstag.
Nee, kriegt geschenkt,
hat er gesagt. Habe ich mich geirrt?
Geschenkt?
Ach so.
Hast du da reingehört, oder? Spulen wir zurück.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, sobald.
Aber das ist noch das Original, also aus Wolle.
Okay, geil.
Ja, ich muss jetzt noch so eine Plakette kommt da noch dran an den Rahmen.
Ja, Paul, erzähl noch kurz, du bist frisch zurück, du hast ein bisschen auf Mallorca abgehangen. Es sind zuletzt sind Katastrophen passiert auf Mallorca. Auf jeden Fall gestern alle.
Ich weiß nicht, wie weit wir drüber reden wollen. So.
Ja, wir können ja zumindest mal kurz anschneiden.
Genau, also ja, leider wurde 6, warte mal, waren es jetzt 6 oder 7?
Die deutsche Bahnnationalmannschaft, ja, aber, oder ein Teil davon.
Ja, genau. Nee, also das Problem ist, alle, die dabei waren, wurden angefahren. Deswegen wäre es, glaube ich, schon
gerade relevant. Ja, also es war jetzt nicht die gesamte Nationalmannschaft, aber mindestens 6 Fahrer.
Genau, auf jeden Fall wurden Fahrer der deutschen Nationalmannschaft von einem älteren Herrn auf Mallorca angefahren, ist das falsche Wort.
Ja, die deutsche Presse gefahren. Hat auch schon wieder sich in Kreativität übertroffen. Von einem Auto erfasst, in einen Unfall verwickelt. Ja, sie wurden halt hart von hinten über den Haufen gefahren, würde ich es nennen.
Genau.
Er ist ungebremst von hinten, glaube ich, in eine Gruppe auf einer großen Hauptstraße reingefahren.
Alle, die Palma kennen die Parallelstraße vom Flughafen, die immer unten von der Küste hochfährt. Und ich bin ein paar Minuten nach dem Unfall da vorbeigekommen, wo ich die gleiche Route rausgefahren bin. Da war auch noch keine Polizei da, also es muss gerade passiert gewesen sein. Es war halt schon krass, das zu sehen auf jeden Fall. Die Jungs da auf dem Boden, die Räder, also da war, glaube ich, keins mehr komplett. Und zum Glück war der Nationaltrainer Lukas Schädlich auch direkt vor Ort und war auch direkt erste Hilfe da. Also es ging alles relativ schnell. Und für mich war einfach nur in dem Moment auch beruhigend, dass ich zumindest für mich den Anschein gehabt hatte, als dass alle ansprechbar waren. Ein, zwei sahen, aber am Ende sind es, glaube ich, jetzt 3, sahen nicht ganz so gut aus.
Drei Leute haben auch Wirbelbrüche erlitten.
Genau. Und da kann man auch froh sein, es ist immer noch unglaublich hart und tragisch, aber dass es nur Wirbelbrüche sind und keine bleibenden Schäden, so weit wie es aussieht gerade. Dass sie keine bleibenden Schäden davon tragen. Von daher, gute Besserung. Ich bin ja eh alert, so was sowas angeht mittlerweile. Also schon seit Jahren. Ich bin ja auch einfach hypersensibel. Aber ja, das war schon krass zu sehen. Ich habe dann auch einen älteren Mann gesehen. Und wir hatten das Thema, du meinst auch schon, das ist ja dein Punkt auch. Also ja, hätte man jetzt mal drüber nachdenken können, ob der noch Auto fahren soll.
Hätte man einfach mal.
Ja, muss man gar nicht groß drüber nachdenken. Mal testen können. Also ab einem gewissen Alter, also mit einem, wenn du dich dafür als fähig qualifizierst, vielleicht noch, aber mit 90 Jahren Autofahren.
Ja,
wenn deine Sicht gut ist, deine Reflexe sind gut und du kriegst das hin mit dem Autofahren, gar kein Problem. Aber ab einem gewissen Alter einfach mal testen dann halt. Weil genau, bei manchen geht das halt nicht mehr und man lässt auch 18-Jährige nicht ohne Test Auto fahren.
Ja, das war auf jeden Fall krass. Wie gesagt, ich bin heilfroh, dass es den, soweit es geht, einigermaßen okay geht. Weil es hätte auch anders ausgehen können. Genau, wie gesagt, gute Besserung. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ich musste Intervalle am Putsch fahren, so 2 Tage. Und an den 2 Tagen ist auch jedes Mal EF hochgefahren. Aber deren Berggruppe. Am ersten Tag, ich weiß nicht, also die sind irgendwie so komisch Rad. Ich weiß nicht, ob die heutzutage alle so trainieren, wieder trainieren gefahren sind. Das war so ganz komisches Tempo und so eklig und irgendwie im Stehen, im Sitzen. Die sahen nicht locker aus, aber auch nicht so richtig angestrengt. So richtig Scheißtempo sind die da anscheinend hochgefahren.
Grilltempo.
Ja, bin ich so sub-threshold, bin halt immer wieder an dem vorbei. Es war halt so ein Kolumbianer und so andere, die haben sich immer lustig über mich gemacht. Und irgendwann halt nach dem 6. Mal, als ich vorbeigefahren bin, halt nicht mehr, sitze als Hinterrad. Und hat er mich am oben halt noch zugelabert und auch der Betreuer aus dem Auto hat mich immer so angefeuert. Ich kam mir vor wie so ein richtiger Hobbyfahrer. Also ein Hobbyfahrer, der quasi jetzt unbedingt den Profis zeigen will, dass er auch schnell fahren kann. Weißt du, weil ich immer wieder an dem vorbeigefahren bin. Und ich habe auch normale Sachen gehabt, ohne Sponsoren drauf. Also ich sah halt wirklich aus wie ein Hobbyfahrer. Halt wie ein gut trainierter Hobbyfahrer. Habe ich aber noch den Sohn von Andreas Klier, der war auch in einem Auto. Klasse. Ich hoffe, er hat ihnen dann erzählt, dass ich kein Hobbyfahrer bin im Nachgang. Aber das ist mir 2-mal passiert und die gucken einen halt auch an, weil die überholen halt sonst nur Leute und da kommt halt da so ein älterer Mann ein bisschen Züge an dem vorbeigefahren, am Ende vom Putsch. Ja, das war irgendwie, ja, also, das war irgendwie ein komisches Gefühl. Ja,
da hättest du mal die Intervalle kurz sein lassen und mal richtig Vollgas dran ziehen müssen.
Ja. Aber ja, es war auf jeden Fall witzig. Ja. Nee, sonst.
Immerhin haben sie sich nicht nach dem Motor gefragt.
Naja, nee, das nicht, aber die haben auf jeden Fall hinter mir ein Motortraining gemacht, zum Teil. Also, die haben auf hinter mir, ich habe mich gefreut, am Ende, die haben hinter mir nicht mehr geredet. Die sind auch einer Reihe hinter mir gefahren, also war es schnell genug.
Hast du denn noch Fahrer von denen erkannt? Also, umgekehrt anscheinend ja nicht. Keiner hat Paul Voss erkannt, nee, aber hast du welche erkannt?
Ja, den Iren. Also, den kannst du auch nicht erkennen. Und
Ben Healy, ja.
Ben Healy. Und ganz ehrlich, den Rest. Die sehen auch alle gleich aus mittlerweile. Weißt du, ich meine? Also, die haben alle so die gleiche Körperstatur. Die alle haben so ein bisschen die Vorbau auch so ticken zu hoch, sieht das aus? Also, die sitzen alle irgendwie so gleich auf dem Rad. Und Ben Healy erkennst du halt, aber der Rest kann ich dir nicht sagen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, ja, ob Georg Steinhauser dabei war.
Keine Ahnung. Den würdest du, glaube ich, erkennen. Der sieht doch anders aus. Aber ich weiß, dass IF so einen gewissen Fahrertyp scoutet. Also, die haben so eine Vorstellung von dem idealen Radfahrer, was er so für eine Statur haben soll. Und da legen die auf jeden Fall eine Priorität drauf.
Ja, und das war echt so.
Also, wir haben auch schon ja mit Andreas Klier darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das sogar in dem Podcast schon war oder mal in irgendeinem Treffen danach, dass er ja auch der Ansicht ist, also der neue Radfahrer von morgen, so ungefähr, der ist halt klein.
Ja, das hat er im Podcast gesagt.
Die Zeit der großen, der großen Fahrer ist vorbei.
Also ich sah massig aus, ne?
Ich glaube, wird es immer noch Ausnahmen geben, aber ja. Er kann schon prinzipiell recht haben, aber aktuell haben wir auch mal wieder so Typen wie ein Jonathan Milan,
Niklas Behrens,
doch ganz schnell fährt.
Niklas Behrens,
ja.
Das ganz andere Spektrum. Aber ja, das war interessant. Er hat viele Profis da wieder rumtuckern sehen. Ja. Das normale.
Ja, schade, Paul, wir verpassen uns. Ich bin quasi gerade auf dem Sprung.
Ja, wir hätten es ja eh nicht gesehen. Ich fahre den ganzen Tag trainieren und du sitzt halt in irgendwelchen Bars rum oder bist beim Essen. Also
genau, Bars und Restaurants, da richtig. Wo ich hauptsächlich geschäftlich
kann
unterwegs
ich da auch
bin.
Michelin-Tester?
Vielleicht hätte ich auch in deiner Hotellobby oder wo du da abgestiegen bist gesessen. Oder vielleicht wäre ich auch einfach mal mit dir eine Runde Rad gefahren.
Glaube ich nicht.
Zwar nicht den Putsch drauf, aber so schöne kleine flache Runde.
Ja, Andi, das glaube ich wirklich nicht, dass du, also ich glaube wirklich nicht, dass wir zusammen Rad gefahren werden. Ich würde es mir wünschen, aber irgendwie, nee, sehe ich gerade noch nicht. Aber egal, ey, lass uns weiter
fortschreiten. Aber lass auf Mallorca bleiben. Erstmal thematisch, denn ersten Rennen auf europäischem Boden passiert und mal ein Reusser-Comeback. So, waren drei Mallorca-Challenge Frauenrennen, aber Marlen Reusser Comeback habe ich natürlich am meisten gefeiert. So, eigentlich tatsächlich ganze Übertragung geguckt und hat sich schon früh abgezeichnet, so am ersten Berg schon, dass sie da echt gut drauf ist. Mavi Garcia dann bergab bisschen technisch besser gewesen, Marlen immer leicht Rückstand unten gehabt, aber nicht so weit, dass sie nicht wieder eingefangen hat und dann leicht bergauf Ankunft in Palma. Sprint, ja, ist komplett von vorne gefahren, letzte 2 Kilometer, dann einfach angesetzt zu sprinten und Mavi Garcia aus dem Windschatten verloren. Da läuft's wieder richtig gut und im Ziel auch direkt unser Freund Hendrik gestanden und sie empfangen, auch auf Kamera. War auch nice, habe ich ihm erstmal auch Glückwünsche ausrichten lassen.
Ja, mal auf jeden Fall ein gelungenes Comeback, ja. Kann man sagen. Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, wer jetzt von unserer Hörerschaft die Leidensgeschichte so mitverfolgt hat. Es gibt dazu eigentlich eine ganz interessante Doku. Ich weiß nicht, ob die frei verfügbar ist, aber vielleicht benutzt man ja mal ein VPN dafür. Kann man sich angucken. Auf jeden Fall beim SR, schieß mich tot, Schweizer Fernsehen.
SFR,
keine Ahnung.
Oder so, keine Ahnung. Irgendwas mit F, glaube ich.
SFR,
noch.
Genau. Verlinken wir einfach mal hier in den Shownotes.
SRF vielleicht, Schweizer Rundfunk, das wird vielleicht Sinn machen.
Können wir ja vielleicht mal mit Marlene nochmal drüber sprechen bei Gelegenheit. Ist ein bisschen längeres, komplexeres Thema, als das jetzt hier nur so kurz anzureißen, kann man sagen. Aber hat sie sich ja auch zum Beispiel auf ihrem Social-Media-Kanal auch zu geäußert, kann man sich ja mal reingucken, können wir beides einfach in die Shownotes packen.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
Unser heutiger Partner ist NordVPN. Ein VPN, also ein Virtual Private Network, ist recht sinnvoll, wenn du im Internet sicher und anonym unterwegs sein möchtest. Es verschlüsselt deine Verbindung, schützt deine Daten vor Hackern, besonders in öffentlichen Netzwerken, und verhindert, dass Webseiten oder Werbetreibende ein Profil von dir erstellen. Andi, du nutzt NordVPN ja schon länger, oder?
Genau. Ich habe ja erst vor kurzem mein Abo verlängert und nutze VPN generell jetzt schon seit einigen Jahren. Anfangs eigentlich nur, um auf Inhalte zuzugreifen, die ich von Deutschland aus nicht sehen kann. Vor allem natürlich Radrennen mit flämischem Kommentar. Man bekommt bei den Übertragungen einfach viel mehr Insiderwissen und Analyse als in anderen Ländern oder auf anderen Sprachen. Mit NordVPN kannst du den Standort des Servers auswählen, über den du dich verbindest. Und die Website denkt dann, du bist in diesem Land. Funktioniert also auch von jeder Location aus, um auf Inhalte zum Beispiel in Deutschland oder auch woanders zuzugreifen.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal super praktisch. Und hat dich sonst noch was überzeugt?
Also je mehr ich darüber nachdenke, ist es eigentlich dann wirklich der Schutz meiner Privatsphäre. Mit einem VPN bleibt meine IP-Adresse anonym. Das bedeutet, dass Webseiten, Werbetreibende oder sogar auch der Internetanbieter nicht nachverfolgen können, was du online machst. Deine Daten bleiben privat und das ist mir persönlich sehr wichtig geworden.
Ja, gerade das Thema Sicherheit ist so wichtig, vor allem wenn du zum Beispiel Podcasts in öffentlichen WLANs hörst.
Absolut. Öffentliche Netzwerke, ne, in Cafés, Hotels, am Flughafen sind ohne VPN ziemlich unsicher. Mit NordVPN wird deine Verbindung verschlüsselt und Hacker haben keine Chance, an deine Daten zu kommen. Zum Beispiel, wenn jetzt Online-Banking, hat eigentlich jeder von uns irgendwas auf dem Handy, was man besser für sich behalten sollte.
Ja. Und Nutzung ist einfach? Muss ich mir da keine Gedanken machen?
Ja, super einfach. Also ich habe die App auf allen meinen Geräten, am Laptop, Handy, Tablet und sie verbindet sich automatisch, sobald ich online gehe. Geschwindigkeit ist super hoch. Ich kann problemlos alles streamen, gucken, surfen, egal wo ich bin.
Und wenn du das jetzt auch ausprobieren willst, unter nordvpn.com/besenwagen gibt's für alle Hörerinnen und Hörer einen großen Rabatt auf die Abos plus 4 Monate gratis. Und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie könnt ihr das Ganze risikofrei testen. Den Link gibt's natürlich wie immer in unseren Shownotes. Yo, noch ein paar andere Rennen stattgefunden. Wen haben wir hier alles? Morgado habe ich aufgeschrieben, Hirschi habe ich aufgeschrieben und Tim Merlier heute. Morgado?
Ja, also über ich habe den Sprint von Morgado da gesehen. Ich weiß nicht, welches Rennen er gewonnen hat. Irgendwas in Spanien, kann Andi gleich sagen. Aber den, guckt euch bitte, findet ihr bestimmt bei UAE den Instagram-Kanal. Die fahren unten rein. Ich weiß nicht, wie die Ankunft genau war, aber auf jeden Fall biegen sie irgendwann nochmal ab von der Hauptstraße auf so eine Nebenstraße, die einfach nur anstrengend
aber
ist. Auch sehr lange
aber
anstrengend.
Nur flach, Zeit. Nicht steil.
Ja, es ging schon, ja,
es ging schon berghoch.
Drauf, da glaube ich.
Es war schon ein Bergsprint, okay. Ja. Und Morgado fängt einfach an, unten an zu sprinten. Kam, es waren 350 Meter vom Ziel. Was weiß ich, wie lange? Auf jeden Fall sehr, sehr lange. Und du also denkst,
eine halbe Minute hat es schon gedauert.
Länger. Fast,
ne? Und du denkst, es ist ein Leader, du denkst, es ist ein Leadout. Und der fährt einfach weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und die Jungs sind da in die Rücken immer weiter ferne. Und dann dachte ich mir so, was, also Andi hat ja mal erzählt, ich weiß nicht, ob er es hier off the record oder hier im Podcast erzählt hat, aber Morgado hat eine niedrige Laktatbildungsrate, also eine niedrige VLA-Max. Also er musste sowas wie Laktat gar nicht kennen oder er muss das eine Stunde machen, bis da was passiert. Aber das war ja absurd. Also fand ich sehr, sehr, sehr stark, muss ich sagen. Weil der sah ja auch so aus, so hätte noch weiterfahren können. Ne?
Ja,
also,
ja, auch definitiv.
Ja, okay, ja, konnte der auch.
Ja.
Also man kann, kann ja mal gucken, wie lange das dauert, bis der Laktat bildet. Wenn man sich die letztjährige Flandern-Rundfahrt nochmal im Replay anschaut, da fährt er nämlich ungefähr 100 Kilometer lang gefühlt Anschlag, bis dann irgendwann mal auf Platz 5 da ins Ziel rollt. Ja, also physisch absolutes Ausnahmetalent. Ist natürlich noch sehr jung auch, kommt aus einem ganz, ganz kleinen Dorf aus Portugal, hat mal erzählt, dass er die jüngste Person in dem Dorf ist und die zweitjüngste Person ist seine Mutter. Also ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Super Typ, hat übrigens heute Geburtstag, also heute Aufnahmegeburtstag.
Herzlichen Glückwunsch und, nachträglich an dieser Stelle.
Ja. Ja, man kann sich noch nicht vorstellen, in welche Richtung es bei ihm also geht, aber
nach vorne geht's, nach oben.
Er, er entwickelt so eine richtige Liebe zu den Klassikern, aber ist mit Sicherheit nicht darauf beschränkt. Also ist auch eher so ein Arounder, der bestimmt auch mal bei zumindest kürzeren Rundfahrten eine Rolle spielen kann.
Es sind zwei Rennen gewesen in dem Kontext. In dem zweiten wird er auch direkt noch Dritter. Also da schon mal ein paar Punkte mitgenommen. Und so, als ich mir das Ergebnis angeguckt habe von dem Rennen, was Antonio Morgado gewinnt, kam ich nicht umhin, so drüber nachzudenken. Es ist ja Relegation am Ende dieser Saison. Astana landet dreimal in den Top Ten in diesem Rennen. Das sind doch, also darum geht es jetzt auch so ein bisschen für die Teams der zweiten und dritten Reihe. Welche Kategorie hatte das Rennen? 1.1 Rennen. Und dann nimmt Astana hier halt einfach so, die werden Dritter, Fünfter und Achter. Die nehmen dann 70, 50 und 30 Punkte mit. So, na, wenn das in jedem Rennen machst, so muss es dann eigentlich laufen.
Ist mit Sicherheit auch eine Taktik von denen. Also,
ja, dass man weiß, jetzt versucht, man
möglichst
kann.
Breit gefächert Punkte einzufahren, und im Endeffekt wäre das ja jetzt auch mehr, waren es jetzt vielleicht auch mehr Punkte als wirklich ein erster oder zweiter Platz.
Ja, das waren 150 Punkte, also der erste Platz hätte 125 Punkte gegeben.
Ja, also das ist mit Sicherheit bei den Teams, die jetzt da darum kämpfen, in den ersten 18 Teams der Weltrangliste zu sein. Also darum geht es ja jetzt. Ne? Wir haben seit, ich weiß gar nicht, wann das eingeführt worden ist, 23, ja, glaube ich, das erste Jahr. Also die UCI hat damals festgelegt, es gibt jetzt immer so eine Dreijahresperiode oder eine dreijährige Periode, in der Punkte gesammelt werden können. Und nach dieser Zeit eben die ersten 18 Teams haben eine Option auf eine World Tour Lizenz. Also die müssen nicht zwingend, insofern ich das verstanden habe. Also wenn jetzt irgendein Pro-Team da drin landet und sagt, nee, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, dann rutscht es, glaube ich, eins runter. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall kann man nur so jetzt eine World Tour Lizenz bekommen, und
Astana hat eine und ist im Moment nicht unter diesen 18 Teams.
Und
braucht die Punkte.
Ich weiß aktuell gar nicht, wie die Liste aussieht, aber die waren auf jeden Fall nicht so erfolgreich in den ersten zwei Jahren.
Wenn wir in diesem Jahr noch öfter behandeln, denke ich. Da ein Überblick. Nur das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Das ist jetzt das auf jeden Fall.
Wird man mit Sicherheit jetzt also auch so durch die Bank weg in Rennen beobachten, dass vielleicht mal so eine Taktik gefahren wird, wo man sich denkt, hey, warum? Aber am Ende sind dann die Punkte wichtiger vielleicht als ein Erfolg bei so einem relativ kleinen Rennen.
Ja, und in dem zweiten spanischen Rennen, was da ausgetragen wurde, gewinnt Mark Hirschi. Morgado wird Dritter und Astana wird dann nochmal Zweiter und Sechster und Siebter. Also, lief auf jeden Fall für die ganz gut.
Gutes Wochenende.
Mark Hirschi guten Einstand bei Tudor gefeiert. Bei manchen läuft's.
Ja, ich glaube, Tudor wird rasieren dieses Jahr. Aber lass uns mal rübergehen zu einem Thema.
Nee, wir haben ja über das größte Rennen ja noch gar nicht gesprochen.
Welches?
Von heute?
Welches? Nein, Leute, die Tour Down Under ist am Wochenende zu Ende gegangen. Und zwar das erste World Tour Rennen des Jahres. Und wir hatten auch die erste gelbe Karte des Jahres. Ne? Haben wir noch, glaube ich, bei der letzten Folge drüber gesprochen, dass es jetzt so eine neue Regelung gibt mit den gelben Karten bei Fehlverhalten oder wie man es auch immer nennen will. Und Danny van Poppel hat schon die erste gelbe Karte bekommen.
Zu Recht.
Zu Recht, muss man sagen, ja.
Erklärt kurz die Situation.
Auch wenn er gesagt hat, er hat nichts gesehen, hat aber hat den Sprint angefahren für seinen Kapitän Sam Welsford, der die Etappe auch gewonnen hat. Und letztendlich bei der Ablösung unglücklicherweise ein Fahrer, den wir vertreten, daran eigentlich gehindert, an Sam Welsford vorbeizufahren, indem er den da zugefahren hat. Sprintregeln der UCI sind ein bisschen undurchsichtig, aber es hat auf jeden Fall für eine gelbe Karte gereicht. Und ich weiß nicht, zweite gelbe Karte, dann wie lange wird man dann gesperrt? Hast du noch einen Kopf? Oder braucht man drei gelbe Karten? Ich weiß auch nicht.
Aber ich weiß gar nicht, wer das irgendwann... Das
muss auch innerhalb von einer gewissen Zeit sein. Gelbe Karte.
Irgendwer hat auch gesagt, dass es keinen Sinn macht, wenn man nicht einen Sprinter direkt bestraft oder so. Also
ja, im Endeffekt bestraft man ihn ja indirekt schon, wenn der Anfahrer dann beim nächsten wichtigen Rennen nicht dabei ist. Ne? Also natürlich jetzt für den Moment ist es dann, ist es so, wie es ist. Aber so funktioniert es ja ähnlich auch in anderen Sportarten, ne? Wenn du dann einfach fürs folgende Spiel ab einer gewissen Anzahl von gelben Karten gesperrt wirst. Also das hat dann in dem Augenblick die Situation vielleicht versaut, aber die Strafe folgt dann erst im Anschluss.
2 gelbe Karten, 7 Tage Sperre, 3 gelbe Karten innerhalb von 30 Tagen, 14 Tage Sperre. Beim ersten habe ich mir nichts innerhalb von irgendwelchen Tagen aufgeschrieben. Also theoretisch behält er die jetzt erstmal. Okay. Und die zweite würde 7 Tage Sperre bedeuten. Und 6 innerhalb von einem Jahr ist 30 Tage Sperre.
Okay. Ja.
Ja, sonst Erkenntnisse aus der Tour Down Under? Javier Romo.
Ja.
Ja. Gut, guter Motor auf jeden Fall.
Ich würde sagen, Nevares war ein sehr guter Einkauf von
krass, wie ich den noch vor ein paar Jahren im Ineos-Roster gefunden habe und dachte so, wer ist das? Habe ich noch nie gehört.
Ey, so wie Damien Wollering, Alter, du bist ein richtiger.
Ja, aber da war der ja schon so, da ist er schon so ein paar Jahre bei Ineos gefahren und so. Und ich hatte den einfach nie mitbekommen, komplett.
Es stimmt schon, dass er eine Zeit lang jetzt nicht so richtig gute Ergebnisse hatte, aber der hatte immer wieder Szenen in Rennen.
Vor allem Klassikern.
War richtig stark. Vor den Klassikern.
Ja, genau.
Sag ich mal, ist er vielleicht mal irgendwo mitgefahren, wo er besser das nicht versucht hätte. Also hat sich, glaube ich, weiß noch eine Szene, da hat er sich mal ganz gut aufgeraucht, als er irgendwie Van der Poel und Van Aert hinterherfahren wollte.
Aber
ja, ich bin gespannt, wie der da ins Klassiker-Team reinkommt, weil da haben sie sich jetzt auf jeden Fall in der Breite nochmal gut verstärkt
bei UAE.
Ich finde das, genau, wollte ich mir auch gerade sagen, ist mir nochmal, Nils Pole wird der letzte Dritter. Ne, bei Flandern nach der Disqualifizierung von Matthews, glaube ich. Und die werden der Dritter, Vierter, Fünfter. Und jetzt hast du noch so Nevares dazu. Also das Team ist ja wirklich, wenn Poggi dann irgendwann auch nochmal wieder Bock hat, das ist ein richtig krasses
Vermeersch,
Team.
Florian Vermeersch noch.
Ne? Ja, und Florian Vermeersch. Und ich finde, das ist ja, also ich meine, wir wissen ja, dass Klassiker reden wir irgendwann später mal, dass Wismar Liese Bike immer nur bei den unwichtigen Rennen schnell fährt. Und wenn es drauf ankommt, dann UAE oder Alpecin de Koenig das rasiert. Aber ja, da habe ich Bock drauf, weil das ist ja auch so ein Typ, der fährt ja gerne auch richtig Radrennen, ne? Also, ja, der versucht halt auch mitzufahren, wo es vielleicht nicht geht. Mittlerweile kann er halt auch mitfahren. Und ja, ist schon ein cooler Rennfahrer, muss ich sagen. In den letzten Jahren hat er schon immer Spaß gemacht. Also er gewinnt halt auch immer cool, weißt du? Also selten, dass er irgendwie nur so aus dem Feld raus, sondern ist ja irgendeine Aktion auch drumherum, ist ein richtiger Rennverlauf und so. Ja,
ja. Ansonsten habe ich diese Woche mir so ein paar Zahlen auf den Schreibtisch geflattert, die ich mal gerne mit euch besprechen würde. Und wir haben das Thema auch schon mal angesprochen, ne? Also so Budgets von den World Tour Teams, und da gibt's ja auch so immer mal wieder so ein paar Blogs, die da drüber berichten. Und ich habe da jetzt mal so ein paar Zahlen zugespielt bekommen, die wir dann auch mal gerne zum Beispiel im Vergleich zu einem anderen Sportart, die ich interessiert verfolge, nämlich Fußball, vergleichen können, weil da kam nämlich auch vor ein paar Tagen so ein Bericht raus. Und vielleicht können wir ja so ein bisschen Ratespiel machen. Ich habe euch ja schon ein paar Zahlen im Vorfeld genannt, aber was schätzt ihr denn so, ist das mittlere, wir reden ja jetzt von den 20 oder im Radsport von den 18 besten Teams der Welt, was so das durchschnittliche Budget von so einer World Tour Mannschaft ist.
Median oder Durchschnitt?
Durchschnitt. Ist auch nicht weit auseinander. Weil die Zahlen einfach nicht so groß sind.
30.
Ja.
Das ist schon nicht schlecht.
Ja, ich wäre. Ich wäre auch bei, also 25 28. Hätte ich da eingestiegen.
Also ist tatsächlich, der Median ist 25 und 28 ist der Durchschnitt, zumindest mal in der Saison 2024. Und jetzt können wir mal, Paul, wann bist du Profi geworden? 2009?
Oder? Ja.
Was schätzt du, was da das Durchschnittsbudget war?
Ja, 10?
Genau, ja. Nee, ja, ungefähr 10 Millionen. Ne? Ja,
krass. Also hat sich so hat sich aber auch angefühlt.
Leider, ja. Ja, es gab tatsächlich dann eigentlich ab 2010 einen ganz guten Anstieg. Vorher ist das eher so immer auf einem Level gewesen. Und
Ja, also, 10 Millionen, ne? Das ist echt, ist nicht wenig Geld,
interessant,
aber
das
ist
halt
wenig in dem Kontext. Das ist krass.
Interessant wird es ja jetzt eigentlich erst, wie dieses Budget zusammenkommt. Also es sind ja im Radsport eigentlich nur Sponsoring-Einnahmen. Ne? Und dann natürlich auch, wie sich das unterscheidet. Also vom ersten Team mit dem größten Budget zum letzten Team. Und auch da habe ich euch schon ein paar Zahlen vorher genannt. Aber ihr könnt ja jetzt mal schätzen, und beziehungsweise sind die Zahlen, die man da so im Internet zu findet und auch in diversen Blogs nachlesen konnte, die stimmen eigentlich halbwegs. Also das Team mit dem höchsten Budget, wir wissen jetzt nicht welches, ja, also wir können ja nur vermuten, welches Team es sein wird. Das liegt bei knapp unter 55 Millionen. Mhm. Und das Team mit dem kleinsten Budget hat dagegen nur 12,6.
Hätte ich auch ungefähr, ich hätte wirklich 13 halt, hätte ich getippt beim kleinsten Team, und ich hätte dich gefragt.
Nee, so wenig hätte ich echt nicht
getippt. Und ich hätte dich gefragt, ob wir die 60 schon geknackt haben bei dem größten.
Aber was ich da so krass finde,
wir wissen es jetzt ja nicht, ne? Das sind ja nur, sind jetzt ja auch keine Zahlen, die aus irgendwelchen Berichten hervorgehen, so wie es zum Beispiel gleich im Vergleich ist beim Fußball, die ja alles sehr öffentlich machen.
Aber guck mal, Andi, das sind 4,5 Mal ungefähr mehr vom schlechtesten, also mit dem wenigsten Budget zum, das ist ja nicht mal.
Das ist krass.
Also wie würdest du dann den gleichen Sport betreiben? Also das ist so
schön. Ja, man kann auch sagen, dass einfach, ne, die ersten 9 Teams von den 18, die haben auch 50%, beziehungsweise die haben über 65% vom ganzen Budget. Und man kann auch eigentlich schon sehen, dass ja die besten Teams der Welt, sagen wir mal, haben auch das meiste Budget. Also da ist irgendwie schon ziemlich klar, dass je mehr Budget du hast, je mehr Support du geben kannst, desto besser performt das Team letztendlich
auch.
Aber
ne? Ich meine, wir wissen jetzt ja nicht genau, wie viel Alpecin-Tech Koenig hat zum Beispiel. Und da, bei solchen Sachen würde mich dann halt interessieren, wie die Zusammensetzung ist. Also ist Mathieu's Gehalt da zum Beispiel mit drinne, oder ist es nicht, weil das vielleicht über Canyon, weiß
die
ich
Kosten, ein bisschen Aufschlüsselung zu den Kosten habe ich auch bekommen. Ich kann ja aber mal vorher auch mal sagen, also Alpecin-Tech Koenig hat wahrscheinlich einen sehr markanten Kostenpunkt in ihrer Mannschaft oder zwei, würde man mal sagen. Also Jasper Philipsen und natürlich Mathieu van der Poel sind jetzt aber, ne, also vom Team-Ranking auch ja nicht so, dass du sagst, okay, gucken wir gerade genau nach, wo sie stehen hier im UCI-Ranking. Sind sie gerade, oder gucken wir mal, wo sie abgeschlossen haben im letzten Jahr. Sie sind dann auch auf Platz 8, also sagen wir mal im vorderen Mittelfeld. So, ne? Und genau da würde ich jetzt mal persönlich das Budget von denen auch einschätzen. Mhm. Also ich glaube, das kommt schon ganz gut hin, dass die Teams mit dem größten Budget, also meines Wissens nach sind das eben UAE, Ineos und Visma Lease Bike, ne? Dass das auch so die Teams sind. Ineos hat natürlich jetzt so ein bisschen nachgelassen, aber letztendlich auch immer so die taktangebenden Teams der letzten Jahre waren. Red Bull ist ja jetzt erst seit letztem Jahr neu dazugekommen, wird wahrscheinlich auch mit einem großen Budgetsprung einhergehen. Die Zahlen kennen wir jetzt noch nicht so genau. Aber es ist eigentlich schon ganz interessant, das auch mal so zu sehen, wenn jetzt, das wird, wie gesagt, hier noch so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ja, also 25 Millionen ungefähr gibt das oder geben die zwei reichsten Teams für Fahrergehälter aus, und 5 Millionen gibt das Team aus, was das kleinste Budget hat. Ne? Also
krass.
Das,
okay. Ich würde jetzt so gerne wissen, wer das kleinste Team ist.
Was schätzt du denn? Wir können ja ein bisschen ins Blaue raten.
Ja, wir haben es vorhin ja schon im Off so ein bisschen, meintest du, Gofidis könnte sein, aber wiederum, Gofidis ist jetzt ja, also das Unternehmen an sich ist ja nicht klein. Was ich meine, also es ist jetzt irgendwie, ich hätte jetzt Intermarché gesagt, oder wie heißen die jetzt? Monty, Intermarché, ja. Zirkus,
aber
keine Ahnung.
Ich glaube, das kommt nicht hin mit dem Budget für die Gehälter.
Ja,
also
genau.
Mit dem Fahrer wie Germay,
genau, richtig.
Da hast du schon einen größten Teil davon abgedeckt. Ne?
Aber
interessant wird es jetzt eigentlich, wo es nochmal einen massiven Unterschied gibt, ist halt, was die Teams sonst noch so für Kosten
aber
haben.
Andi,
ne? Also,
aber jetzt mal ganz kurz, aber das hältst du es für realistisch, dass die Zahlen so wirklich, also gerade mit diesen 12 Millionen, und du hast ungefähr so einen Überblick, was gezahlt wird. Ne? Und wenn wir jetzt mal 5 Millionen an Fahrergehälter nehmen. Wie viele Fahrer gibt es in so einem Team? Sagen wir mal so 25 im Schnitt.
30, ja, 25.
So,
Also eher über 25.
So, was macht das dann pro Fahrer?
Ja, das kannst du jetzt ausrechnen, aber da werden wahrscheinlich viele Fahrer dabei sein, die ganz, ganz wenig verdienen.
Ja, genau.
Also die nicht groß über Mindestgehalt verdienen.
Aber wenn das zum Beispiel ein französisches Team ist, dann ist ja mein Fahrer eigentlich schon mal fast doppelt so teuer. Also kann es eigentlich schon fast kein französisches Team sein, weil die Gehaltskosten ja...
Auch nicht so ganz. Also, ne, also wie jetzt letztendlich das dann hier gerechnet wird, weiß ich auch nicht. Also ich habe ja, wie gesagt, nur so ein paar Zahlen bekommen, ob da jetzt Sozialabgaben mit eingerechnet sind oder letztendlich nur das Gehalt. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ne?
Aber das ist schon, weil jedes Team hat ja irgendeine Fahrer, der auch erstmal Geld kostet.
Also wenn du diese 18 World Tour Teams siehst, so, da sind halt keine schlechten Teams mehr dabei. Ne? Und dann muss es ja schon fast sowas wie EF sein. Oder
EF ist auf jeden Fall mit Sicherheit kein Team mit einem riesen Budget. Wird ja auch offen so kommuniziert,
okay, ja.
Dass man das auch als Challenge sieht. Jonathan Waters war, glaube ich, einer der ersten Teammanager in meiner, zumindest in meiner Erinnerung, die so ein Salary Cap, eine Deckelung, was man für Fahrergehälter ausgeben kann oder insgesamt sogar ein Budget Cap ausgesprochen hat. Die UCI denkt da auch aktiv drüber nach. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in den nächsten Jahren irgendwie implementiert wird. Wobei natürlich da auch immer Möglichkeiten sind, dieses zu umgehen. Ja? Also die Budget Caps, die jetzt immer so als Argumente dafür angegeben werden aus NBA, NHL etc., die sind auch gar nicht so streng. Also auch da wird noch viel mehr bezahlt, als man eigentlich darf. Aber es gibt ja auf jeden Fall ein paar Beispiele.
Du hast einen anderen Zugriff auch auf Talente oder auf gute Spieler hast. Also das System ist ja noch ein anderes dahinter.
Ja, dieses Drafting ist natürlich so ein Ding. Und wenn wir jetzt mal das Ganze in Kontext setzen und mit dem Fußball vergleichen, sehen wir halt auch einfach, dass so manche Einnahmequellen für den Radsport noch gar nicht erschlossen sind. Ja, also was schätzt ihr jetzt mal? Also wir reden hier übrigens über ein Gesamtbudget von allen World Tour Teams von knapp unter 500 Millionen Euro. Und jetzt schätzt mal, Deloitte hat dazu einen Bericht abgegeben. Die machen jedes Jahr so eine Zusammenfassung über die Finanzen der Fußballclubs. Exklusive Transfererlösen, wohlgemerkt. Also da könnte bei manchen Teams noch ein paar gute Zahlen dazukommen. Was schätzt ihr denn so, was das Best oder das Team mit den meisten Einnahmen, Fußballmannschaft mit den meisten Einnahmen, was die
hast
generieren?
Hast du das nicht schon geschrieben?
Ja.
Ich habe es euch schon geschrieben. Aber
dann schätze ich.
Hättet ihr das geschätzt?
Ja.
Gar keine Ahnung. Ehrlich gesagt, dazu habe ich zero Relation.
Aber ja, klar. Also,
Real Madrid hat in der Saison 23/24 knapp über 1 Milliarde umgesetzt.
Also
ohne Spielertransfers.
Zweimal die komplette World Tour.
Ja. Zum Vergleich dazu jetzt nochmal dann in der Liste, also in diesem Report von Deloitte, Fußball Money League heißt das, kann man auch googeln, hat eigentlich auch, war jetzt sehr, sehr oft in der Sportpresse in den letzten Tagen. Bayern München als erster deutscher Verein ist auf Platz 5, machen immerhin 765 Millionen oder haben gemacht in der Saison. Und im Schnitt waren die Teams jetzt, also die 20 Teams haben im Schnitt halt immer noch 560 Millionen eingenommen. Was halt auch jeweils mehr ist als das ganze World Tour Budget. Und jetzt ist so ein bisschen interessant eigentlich, wie sich diese Einnahmen aufteilen. Zum Beispiel im Fußball machen die, jetzt muss ich mal gucken hier durch meine Notizen mal so ein bisschen durchlesen. Knapp über 40% davon sind durch kommerzielle Einnahmen, also Sponsorings etc. Fast 40% kriegen die Teams durch TV, die Verkauf an TV-Rechten, was jetzt im Radsport ja noch gar nicht der Fall ist, sich aber vielleicht jetzt durch dieses One-Cycling-Projekt in Zukunft ändern wird. Also das könnte eine neue Einnahmequelle für die Teams sein. Und dann machen die 20% ungefähr mit Erlösen an Spieltagen, also Eintrittskarten, ne, diese verkaufen, Bewirtung in Stadien, was ja auch in diesem One-Cycling-Projekt ein Thema sein soll. Also wie werden vielleicht in Zukunft die Rennen tatsächlich kommerzialisiert? Ne? Also wird es vermehrt Eintrittsbereiche geben, irgendwie sowas kann man oder muss man sich, glaube ich, jetzt vorstellen für die Zukunft. Und wenn man sich das da nochmal so ein bisschen genauer anguckt im Fußball, ist ganz interessant, dass letztendlich die Teams, die von auf Platz 11 bis 20 liegen, da sind die Verhältnisse ein bisschen mehr noch auf die TV-Rechte. Also das würde jetzt zum Beispiel für mich, ich lese daraus, okay, wenn sich so ein System vielleicht im Radsport etabliert, könnten davon die Teams mit weniger Budgets eigentlich noch mehr profitieren. Also würde vielleicht auch für eine Chancengleichheit mehr sorgen können. Aber da wissen wir halt auch noch gar nicht, was da vielleicht kommen mag und was nicht und wie die UCI damit spielt und vor allem, wie die ASO damit spielt.
Ich freue mich da auf jeden Fall, dass ich da mit meinen Steuereinnahmen die Polizeieinsätze finanziere, die da die Clubs ja in Zukunft dann vielleicht selber bezahlen müssen, aber ja, wer glaubt's?
Ja, gut, vielleicht gibt's halt auch demnächst Ultras bei Radrennen, ja. Wer weiß. Gibt's ja schon ein paar. Aber halt nicht so viele. Ja.
Ja, guter Überblick auf jeden Fall. Und ja. heute kriegen wir nochmal so ein bisschen Einblick, auch wenn die Zahlen fehlen, in ein PKT-Team, dessen Budget sich, glaube ich, auch ein bisschen erhöht
hat. Was man übrigens noch eigentlich beobachtet, dass der Anstieg im Prozent ungefähr gleich ist in den letzten Jahren, wie sich die Budgets der Radsportteams und der Fußballteams entwickelt haben. Also das fand ich noch irgendwie interessant, wobei natürlich in ganz anderen Relationen, aber im Verhältnis schon ähnlicher Anstieg.
Ich komme echt nicht drüber hinweg, 5 Millionen mit dem heutigen Team, sagen wir jetzt mal, es wäre vieles mit 30 Leuten, das ist irgendwie so 160 im Schnitt, 166 im Schnitt, 166.000.
Wie meinst du? Was meinst du mit?
Ja, 5 Millionen für Gehälter und davon sind ja dann irgendwie, wenn man jetzt 30 Fahrer nimmt, jetzt, wenn wir denken, dass es Goofy ist, sind das 166.000 Euro im Schnitt. Hört sich erstmal viele an, aber da sind ja auch Kosten mit verbunden quasi. Ist ja nicht jeder Fahrer kriegt das, sondern hast du auch ein paar teure und so. Das ist halt, 5 Millionen ist halt echt wenig. Da kannst du ja keinen Star
fahren. Ja, und Andi, du hast doch letztens auch nochmal, das ist schon ein bisschen länger her, so einmal eine Zahl gedroppt, dass das durchschnittliche Fahrereinkommen heutzutage ist.
Ja, habe ich jetzt nicht mehr ganz
im Kopf. Das waren schon so irgendwas
zwischen 300 und 400.000.
Ja. Da war aber ein krasser Unterschied zwischen Median und Durchschnitt, glaube ich.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber gut, ich meine, das Mindestgehalt in der World Tour, das liegt irgendwie bei knapp unter 70.000 Euro, glaube ich. Und da werden halt in den
kannst du mal erklären, angestellt und selbstständig ist auch nochmal ein Unterschied.
Ja, das ist so ein bisschen komplex, aber du kannst es ungefähr so vorstellen, dass es, ne, sagen wir jetzt einfach mal als Zahl, 70.000 Euro sind. Das werden schon in den Teams mit kleinen Budgets relativ viele Fahrer verdienen. So, ne? Also dadurch kommt man dann am Ende halt auch nicht auf so eine hohe Summe, Gehälter angeht.
Fährst du theoretisch Tour de France? Also hast in so einem Tour de France-Team theoretisch noch Mindestgehaltverdiener mit drin. Vielleicht hast du dann da deine 8 etwas teureren Fahrer, klar, ne, die wirst du da brauchen, aber ist schon krass auf jeden Fall. Wobei ja auch immer, wenn man irgendwie mit Leuten redet.
Man muss halt sehen, dass letztendlich der Sport auch insgesamt viel teurer geworden ist und den ganzen Stuff, den so ein Profiteam und vor allem jetzt die Top-Teams beschäftigen, hat sich halt auch extrem vergrößert. Also ich sag mal so, in der Zeit, wo Paul und ich noch gefahren bin, da war der Stuff vielleicht so 30 bis 40 Personen. Ja, und heute reden wir von über 100 Personen bei den Top-Teams. Und die Kosten sind halt auch explodiert. Und da, glaube ich, macht es auch nochmal halt einen noch deutlicheren Unterschied zwischen den Teams. Also, Wenn du das jetzt nochmal ins Verhältnis setzt, dann ist es wahrscheinlich mehr als das Fünffache, was die Top-Teams da ausgeben. Und wir wissen genau, wie viel Performance-Benefit letztendlich aus einem guten Management heraus entsteht. Also ich glaube, du kannst einen Fahrer mit 60.000 Euro oder beziehungsweise mit 70.000 Euro Mindestgehalt, ja, wenn es jetzt ein junger Fahrer ist, der kann trotzdem sich sehr, sehr gut entwickeln und eine Top-Leistung bringen.
Wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Aber halt auch nur, wenn die Rahmenbedingungen stehen. Und das, glaube ich, ne, dafür mehr zu generieren, ist natürlich auch jetzt nicht so einfach, aber ist auch, glaube ich, noch nicht bei so vielen Teams in der unteren Liga da ein Fokus. Ja, also so dieses Thema Budget Cap im Radsport meiner Meinung nach würde gerade gar nicht so einen großen Unterschied machen. Ja, also du würdest vielleicht nicht mehr ganz so viele Topstars in einem Team wie jetzt bei UAE versammelt haben. Ja, aber trotzdem würden dadurch die unteren Teams nicht automatisch schneller fahren, weil einfach die Professionalität, wenn man jetzt mal sich alle 18 Teams anguckt, noch gar nicht ansatzweise auf einem Niveau ist. Und das hat jetzt gar nicht so sehr mit Budget zu tun, sondern einfach mit Verständnis oder mit ja, welchem Schwerpunkt man Sachen wie Ernährung und so weiter setzt. Ja, also das will man ja nicht glauben, dass da noch einige Teams sehr, sehr konservativ oder rückständig sogar arbeiten im Vergleich dann zu Teams, wo es halt wirklich ne alles per App gesteuert, wie viel muss ich jetzt essen, wie viel Gramm von jedem Makronutrient so. Ja, zu, bei anderen, wo du ein Sandwich in die Hand gedrückt bekommst und sagst, okay, hier mit dem Blablacar, ist kein Scherz, fahrt ihr jetzt zum Flughafen. Ja, und dann sitzen da drei Rennfahrer nach dem Rennen, total unterversorgt, mit einer fremden Person im Auto, wo man auch nicht weiß, ist die jetzt überhaupt gesund? Ja, oder werden jetzt danach alle meine drei Fahrer krank? So, und das ist, glaube ich, in dem Fall jetzt kein Punkt, wo man unbedingt Kosten einspart, weil selbst 12 Millionen sind noch so viel, um vielleicht ein extra Auto da den Transfer machen zu lassen. Ja? Also, aber ja,
okay.
Weiß ich nicht, wie man das da löst. Das, also ich frage mich ja selbst immer, wie kommen die überhaupt auf so zu arbeiten teilweise?
Dafür gibt es so ein Relegationssystem, so immerhin. Ja,
und,
so.
Und sowas ist eine Sonderfolge, ja. Weil da müsste man mit dem Radsport mal mit einem Hochdruckkärcher durch die ganzen Autos durchgehen, vorm Start. Ja? Und auch durch die Busse mal durch, wenn die Rennfahrer draußen sind. Und dann mal einmal ein bisschen putzen und ja. ein paar neue Leute reinlassen. Aber separates, sehr, sehr langes Thema. Wo wir zu keiner Lösung kommen, von daher.
Gut, ich würde sagen,
gut.
In Aigle angekommen, Schweiz schon richtige Destination, Türen auf, Südafrikaner in der Schweiz heute zu Gast. Jetzt bitte als Besenwagenhörer auf englische Untertitel umschalten.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, neues Jahr, Besenwagen X Whoop, wie immer am Start, auch 25 und der Einzige hier, der ernsthaft körperliche Performance bringen muss, ist Paul Voss. Ist im Trainingslager auf Mallorca. Was macht die Form?
Ja, die Form ist tatsächlich seit 8 Nächten sehr, sehr schlecht. Ich hab was geschafft, was ich noch nie geschafft habe. Ich habe einen 8-tägigen gelb-roten Streak. also ich bin sehr...
Das muss ich mir Sorgen machen als Sponsor.
Noch nicht. Die Alarmglocken läuten, aber ihr braucht noch nicht ausrücken. Nein, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, liegt daran, dass ich einen Tag vorm Trainingslager gestürzt bin und da nicht so gut geschlafen habe in der Unterkunft. Und ich hatte morgens, jeden Morgen, ne, ich freue mich ja morgens aufzuwachen und zu gucken, wie gut man geschlafen hat. Aber irgendwann hatte ich das Gegenteil. Ich hatte Angst, die App aufzumachen und zu gucken, welche Werte da stehen, weil ich einfach nur gehofft habe, dass auch mal wieder ein grüner Tag kommt. Da kam leider nicht. Aber ich konnte trotzdem eigentlich ganz gut trainieren. Habe mich auch gut gefühlt auf dem Rad. Aber, ja.
Und welche Parameter hast du beobachtet, waren jetzt nicht so gut? Also hast du tatsächlich einfach die Schlafqualität, war die nicht ausreichend? Oder hast du zu wenig geschlafen, weil busy nee. Trainingsschedule? Oder war es einfach die Belastung durch das Training?
Nee, normalerweise ist bei mir, wenn ich Grundlage fahre, was ich da gemacht habe, geht meine HRV nach oben und hohe Herzfrequenz geht nach unten, also eigentlich alles ins Richtige. Und hier ist genau das Gegenteil. Aber ich hab dann immer nachts auch geguckt, so, was ich so an Stressfaktoren hatte. Also ich hatte ganz oft so Stresspeaks nachts. Mhm. Die habe ich zu Hause nie. Ich denke mal, dass dadurch einfach mein Schlaf extrem schlecht war und meine Ruheherzfrequenz war auch hoch die ganze Zeit und die HRV ist halt auch mega niedrig. Also ich bin normalerweise immer über 120, 130. Meistens so bei so einem Training 150, 160. Ich hatte jetzt immer so 80. Also, ja. Ohne schlechte Erholung. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Aber ihr werdet es hier erfahren.
Ist ja mittlerweile so auf dem Startbildschirm vom iPhone schon, so die Anzeige, wie meine Erholung ist und so weiter. Also einfach nur als so ein Kreis. Und dann sehe ich immer schon, ohne morgens direkt in die App reinzugucken, habe ich das genau, ja, habe ich das schon so ein bisschen parat und kann damit arbeiten. Ich weiß nicht, ob unser Freund von Whoop Deutschland hier, wir haben ja ein ganz gutes Verhältnis hier zu unseren Partnern, ob er meine Geschichte gleich mag, aber ich verkneife mir schon seit einigen Folgen Whoop-Werbung, das beste Feature ever von Whoop vorzustellen für mich, Vorsicht. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin ein alter Mann und ich muss nachts aufs Klo. Schlafen, aufwachen, muss aufs Klo und ich will nie Licht anmachen, weil dann denke ich, dann werde ich wach. So, also ich kann ganz gut im Dunkeln sehen, so, aber
ich kann ganz gut im Dunkeln sehen. Bisschen Katze, ne?
Ich sage immer, ich kann im Dunkeln sehen. Und aber um nicht über irgendwas drüber zu stolpern, dann hast du dieses Whoop-Band. Das ist ja so ein ultra krasses Infrarot unten drunter, was halt dein Pulsschlag ja dann quasi so misst. Und wenn du dann dein Whoop-Band so ein kleines bisschen so diesen Sensor abhebst vom Handgelenk und nach vorne zeigen lässt, ist dieses Infrarotlicht einfach so, es ist grün, perfekt, um alles zu sehen, was ihr im Weg stehen könnte und den Weg sicher hin und zurück zu schaffen.
Habe ich auch schon gemacht, ganz oft. Das ist echt Lifehack. Gut.
Großartig. Ja.
Also für,
und wer, ja?
Für alle, die jetzt nachts gerne so ein immer verfügbares Licht haben und auch schon, genau. Auch schon in der Lebensphase sind, in der Bastian Marx sich befindet, 30 Tage Whoop kostenlos testen mit Besenwagen, geht immer klar.
Ja. join.whoop.com/Besenwagen. Ich sollte das nochmal einsingen für diese Jingles. Ich stehe auf Jingles. Vielleicht mache ich das irgendwann. Aber für alle anderen ab in die Shownotes, lest nochmal nach, anklicken und Besenwagen-Gruppe joinen. Alright, another episode of Besenwagen Podcast in English. We're not doing this so often. And let me welcome a guy I wanted to invite for a long time because he has a special relation to one of our hosts here. We come to this soon. And there was something which happened quite recently that made this guest even more interesting, because we always have some informations about the rider market here, and there was a quite interesting story of a top rider who changed teams quite late and to a team nobody would have expected during the season. So let me welcome Douglas Ryder, the team manager of Q36.5. never said that in English before. Hello, Douglas.
Hi, nice to be here.
Hi.
Yeah, and, let's start with the most close relationship of the four people here. Andreas Stauf, you wouldn't imagine, but he was a pro cyclist before. And in the years 2013 to 2015, he rode for MTN Quebeca under the management of Douglas Ryder. And one of their first events to happen was the crazy Milan-San Remo victory of Gerald Schirrlech. And Stauf, heard it when he came to the finish line.
Yeah. I think we actually had a picture of that moment in our movie. We did a movie about Gerald's San Remo win a few years ago. Maybe we can still send you a link to watch it. I think that was for sure our happiest meeting we had.
Well, I think we had a few happy meetings, but it was a real special moment. There's no question about that. Oh, absolutely. It was amazing.
Yeah. It seems like a long time ago already, and it actually is.
Yeah, 12 years.
12 years now,
I know,
already.
It's incredible. Yeah. That was our first. I mean, we were the first second division or Pro Conti team at that time, now Pro Tour team, to win a monument. Literally in like the history of the sport. And only Matteo van der Poel on Alpecin, before they became a World Tour team, when he won a monument, was only the second person in the modern history of cycling to win a monument outside of the World Tour teams. So it was, I mean, that was an incredible moment in a team that hadn't existed in the sport before and came out and, you know, won a monument. It was so unbelievable in the most atrocious conditions, you know, with sub-zero temperatures. They closed the Turchino. I mean, the stories of that day.
Yeah.
You know, just were unbelievable and legendary. No question.
I think every one of us remembers pretty vividly. Crazy story. And it was even the first year as a pro country team, wasn't it?
Yeah, it was our first year, exactly. And it was our first major. I mean, we'd just done Tirreno Adriatico before and ridden that. And Gerald, I think, was third in a stage in Tirreno in one of the stages. And then, yeah, we went to Milan San Remo, you know, with the hope of being, you know, up there in the end. But, I mean, yeah, the way he rode it. And obviously Andy looked after him as well for a long time of the race. It was amazing. And, yeah, it was incredible. And we had a bus. I mean, our bus that we had, we bought from Lampre. It was actually, I used to laugh with the riders because I used to say that it was a brand new bus, but it's because on the odometer, it said zero, but it's because it already had done 1 million kilometers and there wasn't space for seven digits. So it started on zero and we had this bus. I mean, the heating didn't even really work in the bus. I mean, it was an absolute piece of shit, right? And we drove this bus to these races and, but when the Turchino was closed and we had to drive to the coast and start the last 100 kilometers, I mean, Gerald was amazing. He was like, keep your clothes off. Don't warm up too much. Stay acclimatized. We need to go out in the cold. We were doing push-ups in the bus. He was like, really had good spirits. I mean, he wasn't the biggest talker, but he had such good spirits. And everybody, you know, was frozen. And then, you know, when we got out on the bus, we were ready. And he was motivated. So many riders didn't want to start and on other teams, but
yeah,
our whole team was full gas to get going.
Some actually didn't start back then. I remember Tom Bonin, he didn't come out of the bus again. So did some others.
No, it was crazy. But what an amazing experience. And then we had booked flights out that night, and I mean, of course, everybody leaves after a monument. And when we won, then I was like, stuff that, we're canceling all the flights. But then it was a Sunday night in San Remo, and there is nothing open on a Sunday night in San Remo. So we literally almost went to someone's house and begged them to give us a pizza and drink their wine so we could have a party. But we ended up at some dodgy pizza place. And we played music and we drank wine and it was, and then I dropped Andy and Gerald off at the airport the next morning in Nice. And then I drove back to Lucca where our team was based. And only then did I realize how big this race is, because on every petrol station that I stopped at on the way back to Lucca, every single person that stopped at the petrol station was like, oh, wow, you've won Milan San Remo. It's so amazing. Mm. When I got back to our service course, there were so many people. All these Italian moms with their daughters standing outside, like trying to introduce their daughters to the riders, like, marry my daughter, and bringing cakes. And I was like, gosh, we've really arrived. It was crazy.
And did you, last question about this, did you think it will go on like this from now on?
You know, sometimes when you win something that big, it's almost a negative, not a positive, because then people were, I mean, we were leading in the classics in the World Tour. I mean, had we had an invitation to Tour of Flanders or something, we would have been car number one because we would have had the most points in the World Tour. I mean, it was ridiculous, actually. Like this little African team that was like, hello, you know, in our yellow and black bus rocking up. It was, but yeah, I mean, I think after that, the expectation was that we could win at this level. And so it put a lot of pressure on the team. But in the end, we enjoyed that victory big time.
But was there also like a positive change in the team, like budget-wise, that sponsors were like keen to invest more?
So no, not really. I mean, we were sponsored by an African telco, and so that, you know, it was obviously a big thing for the team and a big thing in Europe, but it wasn't so big ultimately in Africa. But it did bring a lot of attention to the team, and it did give us a reason to exist and a strong purpose. So that was amazing, and it did, you know, open people's eyes to that this team, you know, really knows how to be organized. And I mean, we hardly knew what we were doing, but it made us look a lot better than we were, which was a big, big boost for us. No question. So it definitely helped, and also helped in self-belief. I mean,
Yeah, for sure. Also, like the whole team's confidence was bigger afterwards.
Yeah.
And even the recognition from other teams, which has been good already before, because we had one of the best bikes in the peloton back then.
Yeah.
We had the brand new Trek Madone, was one of the first aero bikes. We had good wheels, zip wheels. We had tires. Everything was really, really nice. So even before the win of Sanremo, riders came to us and said, like, oh, the team looks really good. Like, how is it? And then afterwards, there was even more respect in the peloton, I would say.
Remembering right now, there was Sanremo the year, was it 14 or 15, where Gerald nearly won again or was in the final selection after the Poggio and then crashed on the descent of the Poggio. And there's this this photo of him slamming his helmet on the floor because he knew he would have been up for the podium again.
Yeah, I mean, I think he crashed with Philippe Gilbert. They crashed on that one corner. I think Gilbert crashed or someone crashed and then Gerald went into him and then it was lost the moment. Yeah, I mean, it was the year after. It was 2014. It was
Was 15. I think
was it 15?
14, he was ninth.
Ah, that's right.
So he had another top 10 and then it was, the year he crashed was even a year further.
Yeah. Yeah, true. No, I mean, when you get that close in a race like that, it's frustrating like crazy. But I mean, that's what happens after 300 kilometers. You only have one bullet in your gun to fire. And but I mean, the day that we won, when he beat Peter Sagan and Fabian Cancellara, the two other riders on the podium, their salaries was bigger than our total team budget. So it was so cool.
Super cool. So Andy,
I think that Gerald's reaction, like smashing his helmet on the floor, was one of the first cycling memes in my memory.
Let's go to a quick introduction of your whole career. I try to get out some good stories because I think there are a lot of them. Before we go to the most recent time and to your current team you're managing and the development there. But you actually had a career as a rider yourself. Like, maybe I just ask you, you are from South Africa, so I didn't do this introduction. You are 35 years, 53 years.
It looks
now,
like that.
And, 53.
You started as a cyclist yourself. So what's your own best memory of your own racing career? I looked up that you rode the 96 Olympics and you finished them. And you rode in the amateur world championships that Jan Ulrich won in 93 in Oslo.
Yeah, that was probably one of my best memories, actually, because in that time when I was younger and racing, it was amateur and pro. There wasn't under 23, there wasn't any of the categories, and you could have ex-pros coming down to race amateur, and it was a bit crazy. But I mean, it was a great, that Oslo World Championships was amazing, you know, being with Ulrich and seeing him win. And it was actually Armstrong won the pro worlds, and then their careers followed a path of competition. Very similar, you know, through their years, and the one won the amateur and the other won the pro worlds in Oslo in Norway, which was quite amazing actually to be there. So that was a great memory. I mean, the world championships are always great memories to represent your country, I think. But I mean, for me, we just come out of the apartheid era in South Africa. We didn't have a lot of international competition. It wasn't so easy. The Atlanta Olympic Games was only the second Olympic Games that we were allowed to participate in after Barcelona, and it was always a bit challenging to race internationally. I enjoyed racing in the US. I raced for a team in the US and raced the Tour de Pont, the biggest race in the US. And actually Armstrong won that race when he was riding for Motorola. So I did some nice races, but then racing in Europe was always complex. I lived in Cologne for 2 years in 1993 and 1994 and rode for Dieter Kossler's Cologne team, which was kind of cool. And I got to race against all of the rides. Some of the people that work for me now, like Jens Zemke, he rode in Nuremberg. I mean,
So it really feels like a lot of people have been in that team. I mean, it feels like we had already the whole team here as a guest at one point.
Yeah, exactly. I mean, he was, you know, Dieter Koster was an interesting chap, and it was amazing being in, you know, in Cologne and living there and racing. And the racing was so big in Germany. I rode the Niedersachsentour, the Bayern Rundfahrt, the Rundum Köln, and I did, you know, amazing races, and I loved being there. So that was probably the highlight. And then after the Olympics, I came back to South Africa and I said I wanted to start a team to eventually take an African team to the Tour de France. I wasn't ever good enough to make it, not because of, just because of, you know, the way the world of cycling was then. It was a big part of the doping part of cycling, which was quite, you know, we only realized afterwards, which was a bit disappointing. But in the end, that was the dream. And it took another 15, 16 years before, no, yeah, nearly 20 years to realize that dream and take a team to the Tour de France in 2015. So literally from 1997, it took a long, long time. And but I worked in corporate for 11 years at IBM and Microsoft. So that helped me raise funds and sell, you know, I guess, you know, I get to get a network to find people that would want to back a crazy dream. And that was, you know, that was pretty. But I must tell you the story. Like when I actually decided to go to the Tour de France, like they didn't even know who we were. I mean, I went to go and meet with the ASO, and it was Bernard Hinault and Christian Prudhomme and all these guys. And I went to see them in 2012 at the Tour de France, the year that Bradley Wiggins won. So I was there as a guest of the tour, and I met them afterwards and I said, "Hi, I'm Doug. I'm going to bring a team to the tour in 3 years. I'm representing Africa. I'm going to bring some black African riders into the team." And they looked at me like I was completely mad. And so after I presented my case and I said, "This is what we're going to do," I went back to South Africa. And so Christian Prudhomme actually said to me, he says, "Look, you're on a 10-year plan. I don't think it'll happen earlier than that." So I said, "Well, I've only got sponsorship for 3 years because with MTN and our partners then." Anyway, I went back to South Africa and my sponsor said, "So how did your meeting go?" And I said, "Oh, they loved me. Brilliant. We're in." So I was like, "Oh my God, am I in trouble?" And then when I try to find riders, so then obviously I was speaking to agents and managers to get riders, and they were like, you're from where? South Africa. Where's that? You know, Africa, South? Like, not so hard. And they were like, I mean, yeah, it was so hard to put a team together. I had to go to the agent's offices to meet with them because they wouldn't come and see me. Now, obviously, the agents come and see all the team managers, but and then to try and put a team together. And then luckily, I was actually lucky that that Gerald Gillick and Andy and some really good international riders actually took a risk to come to our team. And it worked out to be, yeah, a start of an amazing journey.
But your first time in the tour was in 2016.
2015.
Okay.
And you already had some big African talent back then in the team.
Yeah.
So some of them are still part of the World Tour or had a long career in the World Tour afterwards.
Yeah.
So I'm just thinking about Skabo Girmay.
Yeah. Reinhard Janssen van Rensburg, Lars de Lange. Yeah, Louis Mankies.
Was part of the team. Yeah. He was, I think, just 18 or something like that.
Exactly.
And I think part of the reason why Gerrit and I joined the team was actually that you had Jens Zemke, a sports director, who was from Germany, and then another guy who has his roots in Cologne, which was Thomas Campana.
Yeah.
And in hindsight, I was sometimes thinking he was actually really, for me, he was a really good general manager, but why did it never work out with him in the team?
I think it was there was a few, you know, conflicts. You know, he was very rules based, I think, and wanted the team to be based out of Switzerland, where he obviously created and started the Civella test team. And then eventually, you know, we just agreed to, you know, to part ways and move apart from each other. It didn't last long. I mean, I think he was with us for 4 or 5 months only. And then, but he brought a lot of structure and he brought a lot of discipline, you know, into the team and helped a lot set the team up. But Jens was instrumental in helping us set the team up because we didn't know how much fuel was going to cost, what it was, you know, how do we get into races and all that stuff. It was, we learned on the way, which was quite complicated at the time, but it was, yeah, Thomas Campana helped a lot in the beginning. And then, you know, we still are, we still chat to each other. I mean, and I think for our friendship, it was better that we parted ways than at the time, because we were working under a very limited budget and, And, you know, that was also complicated to try and make work at the time. Anyway, but yeah, Thomas was a big help in the beginning. No question.
Yeah, Thomas Campana is a bit, for me, he's a bit of a phantom because as Paul already said, we like had everybody on this show already. We are doing this for 6.5 years weekly. And like we had in Germany, it feels like we had everybody. But Thomas Campana, I heard a lot of stories of him and he's always telling them, but didn't see him, didn't talk to him. Like, where is he? He's on some boat in Swiss lake, I heard.
Possibly. I also haven't heard from him in a while, yeah.
You won't miss him if he's going to be nearby.
You'll know.
Okay.
Yeah, then...
that's good.
Let's dive into things again. I'm giving an overview. 2009, I guess you overtook the MTN team as a Conti team back then. I discovered that Sven Teutenberg was already riding there, the only German rider, but only 1 year. 2011, MTN and Kubeka came into play, and then in 2013. The team became a Pro Conti team. Until 2015, Andy and Gerald rode there, even Linus Gerdemann, I guess, 2014. Yeah.
Yeah.
2016 to 19, the team was called Dimension Data. And I guess then your network out of your, how did you call it? Your computer industry background came into
my
play.
IT background, exactly.
You had Rolf Aldag as a sports director back then. 2019, it was NTT with Bjarne Ries. Also something that raises some questions, maybe some interesting stories. And 2021 is the next hash year, which crashed the team for 1 year. In 2022, it didn't exist. And 2023, you came back with Q36.5. And now seems like the future seems bright at the moment when you look at the team from the outside.
Yeah, I mean, I think that's quite a journey. I mean, that you mentioned, I think right from the beginning with Sven Teutenberg was, we knew Sven, he often came to South Africa actually, and it was nice to get a rider. That was before we obviously got, you know, Gerald and Andy in the team, but we wanted to understand what the European level was and try and benchmark our African riders against it. So we were always trying to, how do we build the bridge from Africa to the world? And it was to understand if we could get the best riders we could afford from Europe and understand what their data looked like. And then, you know, measure our riders' data through obviously the power meters and all the protocols. And then and we could see how big the bridge was and what we needed to do to bridge that gap. So that was kind of the method and the madness in that thing. But yeah, I mean, and then through the years, we've had, you know, many different sponsors, as you can imagine. And as you've just, you know, just spoken to, and many different managers in the team as well, and general managers, performance managers. And but now, yeah, it's Q36.5 to come back after taking a year out. I mean, when you take a year out of sport from an event perspective or a team, it's very difficult to come back, very difficult to have the credibility, to have the fight, to want to rise again, and particularly after COVID. We lost NTT through COVID. They decided to, you know, invest in less properties, and so that was a challenge for us when the agreement came up. But coming back with partners like UBS, Breitling, Mercedes-Benz, who's been a long-term partner with us, Q36.5 clothing, Scott Bikes. I mean, again, we have premium brands, premium products. So that was critical that we, you know, that if we came back, we came back with a proper purpose. And then now to attract, after 2 years, you know, to attract Tom Pidcock to our team, that was significant. It was significant in terms of him choosing to come to us, and also significant in us creating a platform where he feels he can do his best work.
Yeah. Before we coming to that topic, it would be interesting to know, do you actually, not enjoy is the wrong word for it, but like the whole hustle around it, trying to find sponsors, not that it's enjoyable to do it all over again, but like having the meetings, meeting different people, you know, flying around the world and being in all these big corporates? Is that kind of enjoyable as well, or is it just pure
pain,
yeah, negative hustle?
No, I love it. I mean, selling the sport and selling your passion and why, your purpose. You know, I mean, we've always supported charities. We've raised over 6 million euros for charity, put, you know, over 100,000 kids on bikes through in Africa. We've done amazing things. We've always had a purpose around why we do things, why we get up every single day. I think that's been our unique differentiator. And that's what gives me motivation. I mean, I love telling the story of why we exist, what we want to achieve, and how we can take your brand along with the journey with us. And so I actually love that stuff. But it's become harder. Big companies have bought smaller companies. The share of wallet is less in organizations. There's so much more to spend money on influencers, TikTokers, bigger sports where they see where organizations seem to feel that they get more return. Whereas cycling talks to the world that we live in today. That's remote. It's adventurous. It's outdoors. It's healthy. It talks to freedom, independence, entrepreneurial spirits. It's the most incredible sport. And yet it's still challenged and difficult to find partners. But that's one part of my job that I really enjoy, meeting people and telling them why they should invest in our beautiful sport.
I remember when you told us the story how you landed the track deal back then. you just showed up at the headquarters, right?
Pretty much. I found out through someone that I knew that worked at Trek, and I, you know, wanted to. I just found out that the CEO was there, and I just went, flew from South Africa to America, sat in the reception, and the receptionist was like, "Sorry, what are you doing here?" "No, I'm here to see your CEO." "Okay. But he's busy at the moment. Do you have an appointment?" I said, "No." I said, "But he's busy." So I said, "Okay, I'll wait." Anyway, it was quite funny. We eventually met and then he came on board as a partner. It was so cool.
But why did you rent to Trek? Did you try it also with other brands before?
Trek, you know, there was, Trek had a big play, it was doing a lot in Africa. And they did a lot with, in cycling and it was a big global brand, and they were working very closely with SRAM at the time as well, and so it was a nice opportunity to do something, potentially unique. And so I don't just go after anybody. There's always a reason why and a story behind it. It'd have to mean something to them and to us. You know, it's not just, if it's not you, I'll go next door. There's always a deeper purpose behind everything we do.
And I guess there was a good relationship between those partners. Even like we visited SRAM headquarter in Germany last year with Thorsten Wilhelms, and he showed us Thorsten, the first thing he showed Thorsten. Us was a bike they were doing as a charity project for Africa with Kubeka, and that's where things came together, I guess.
Yeah, the Buffalo bike and what World Bicycle Relief has done, and what Quebec has been doing. I mean, they're amazing organizations that have given so much, which talks to our passion, no question.
Yeah, for me it's kind of incredible that way you went. The only person we were talking here in the podcast to, if I'm not wrong, who is in your position or more or less, is Ralf Denk. Because like in Germany, he's the only World Tour team manager. And
didn't that had the Tudor?
Exactly, yeah.
Yeah, Raphael Mayer.
But this Raphael history Mayer. Is not so long. it's quite fresh.
Yeah, it's true.
And Ralf and you both like were bringing a team from an amateur team nearly to the Tour de France and to winning Tour de France stages. And yeah, I think you have to be someone with a clear vision and like what's it called in English? Rote Faden, a red line. String. It's called in German over all these years that you like never lose your vision.
And it's not always easy. I mean, I've known Ralf since the NetApp Enduro days. Actually, when I had Daryl Impey, who was a South African rider that eventually wore the yellow jersey in a stage in the Tour de France and rode for the Australian team, but started with NetApp, and Ralf signed him like in an April time into their team, and he did so well for them. And so I've known Ralf a long time, but yeah, Ralf, our position, I guess, is not always easy. I mean, I came from South Africa, try to make it work on the European stage. It's much easier when you're in Europe and you've got connections and you've grown up and you understand the environment and you know people that and you know the infrastructure and what it takes to put something like this together, and you're closer to it. So that's always, I think, a little bit easier. And for us, it's always been a little bit more complex. But yeah, I mean, it's never giving up, I guess, and that just that perseverance and that that grit to work every day to try and keep the team on the road. Because I mean, your costs go up as riders get better. They want more money, and then you can't just keep raising your budget 2-3 million a year just to sustain your success. And sometimes you've got to make good decisions, and sometimes your decisions aren't so good. But I mean, to stay afloat, it's not so easy. And it's nice to find. I mean, Ralph has been really good at creating incredible opportunities. I mean, you got Peter Sagan at the time, a Specialized, and did an amazing job with that. And it also, I actually refer to Tom coming to us a little bit like when Peter Sagan and Specialized went to Bora at that time. It really changed them as an organization. And they got two world championships through that. And it really created a sustainable project for them. So sometimes you've got to be opportunistic. And if something happens like that, you've got to grab it with both hands and embrace it, and hopefully it can turn things around for you. And I mean, ultimately we feel the same way with Tom.
Yeah. How do you feel about that? Like, more and more money comes into the sport. I mean, like UAE, Ineos, like some years ago, was the team with the biggest budget, but now I think they're not in the middle class, but they're definitely not on the top anymore. And teams like you always have to catch up game. Every year you're trying to like raise your funds, but do you feel like you're coming closer, or is it just like the gap stays constant, but your budget is also getting bigger and bigger?
No, I mean, you've got to increase your budget just to stay almost on the same page, so you've got to significantly keep rising, I guess. But the complexity, I mean, those teams have got really big budgets, and I think the complexity is around the point system and around the way the sport is structured right now. In the past, when it was 10 riders per team's points that counted, you had a team that supported. I mean, cycling is too hard to be about points and about business. It's too hard a sport. It must be about emotion, about passion and commitment. And I mean, the sacrifice, the loneliness that riders put into the sport is huge. And I think it would turn it around and be a little bit more fun if you had 2/3 of a team supporting 10 leaders, and those points counted. And then it would create more opportunities for other teams like ours and smaller teams to have a stronger rider group, and that'll be create more competition, and it would be a bit more open, the racing, like it was, 10 years ago or even 5 years ago. Because now, I mean, the 20th rider, I mean, on a UAE could be a leader of a Pro Tour team. I mean, if you look at the Tour de France now, UAE has 3 riders in the top 10 from one team, and you just look at that and you think, those riders could lead other teams. And that's why we were very happy that Tom joined us. He could have gone to Visma, he could have gone to Bora. He had a few options, but he wanted to have someone to believe in him and that freedom and independence, which really gives us a big lift. And I think what it does do is when he performs really, really well, he only raced his first race today with us in a Lula Tour. So tomorrow is a little hilly stage, so tomorrow we'll see how he goes. But I think when he performs well, it'll also bring a lot of other riders to our team to think that we're actually very professional in our infrastructure.
I think, and personally, I like it much more that more riders can score points for the relegation system, because it opens up much more opportunities for the riders and also like for the races. Because when this is not a guy team XYZ wants to have in the front because he doesn't score the points for them usually, I think it makes the racing much more open. But in terms of the budget thing, are you in favor of a budget cap or a salary cap or some sort of financial fairness in the sport?
So I think in any sport where there's a budget cap, people will find ways to go beyond the budget cap and find other ways of bringing money in. So I don't think that's the answer. I think the answer is just restructuring the point system so that, that there will be more fairness in that, is my view. I think that would, that would really, really help. And also, creating more openness with that, there's more choice for the race organizers to bring teams into their races, into their big races, and not, not every single World Tour team has to do every Grand Tour. Maybe there's 15 out of the 18 teams, and then it gives more choice to, you know, to other teams to be able to get in, and then it gives riders more chance to race, you know, some of the bigger races on smaller teams. That would make a big difference, because right now it's only you've got the 18 World Tour teams, you've got the first and second team in the rankings of the Pro Tour, and then there's only two teams that they can choose. There's the race organizers, and so it becomes very limiting around, you know, what choices they can make. And like I said, Andy, I mean, I said it many times in the last few weeks around, if we were still an African team with 60% of our riders from the African continent, would we be getting into big races today? And ultimately the answer is no. Just because the depth and the quality isn't there. And today the sport is no longer about mainly storytelling. It's more about bringing the best riders to the best races to give the best show to bring in the biggest audience for their race. And if you think about our story from when we started, you know, would that be attractive today? Yes, for sure, for some. But not for points and rankings.
I mean, the team is based in Switzerland since, I think, 2 years ago. And I think 25 is going to be the first season without any African rider on the team, right?
In
so
our
what's
history.
Left of that DNA and the dream about having an African rider winning the Tour de France?
Yeah, no, I mean, it's on hold at the moment from our perspective. I mean, it's not that we're not doing anything for African cycling. We're putting kids on bikes every day. We're providing through a trust in South Africa. We've got kids riding bikes in Stellenbosch and in Pretoria in South Africa, where we educate them, we put them through school, and we put them onto bikes and train and coach them. So we're focusing one level lower to try and, you know, create and find that next big, you know, young talent. And because there isn't really anybody that isn't already in a team today, and, you know, and we're happy that they're in teams that would be, you know, good enough, I guess, to be in our team in the situation we are fighting for, you know, a promotion into the highest level.
As you just mentioned, the promotion to the highest level, also you're relying mostly on wildcards, at least for the biggest races. How much negotiation is actually involved in that? So like getting into the RCS races, ASO, Flandern Classics?
Yeah, there's a huge amount of lobbying. There's a lot. There's a lot of lobbying, a lot of, you know, going to meet with them and telling, you know, which riders you're going to bring to their races, kind of what your racing strategy is, what, you know, how many followers you got, what's the demographic, how geographically dispersed is
really?
It? Oh, no, it's huge. Yeah. It's okay. Huge. It's a proper sales pitch. And then there's everybody. I mean, there's 18 or 17 Pro Tour teams that are doing the same thing. So, you know, it's exciting. It's fun. It's, yeah, look. But with Tom Pidcock, of course, that helps. But then every race wants Tom. So we have conversations where, oh, if you bring Tom, you can come. And it's like, well, you can't race 150 days in a season. But I mean, having a name like him, you know, helps. And, of course, other riders, Moschetti and Giacomo Nizzolo and Frederick Frison and Yannick Steimler, and you know, we've got 12 nationalities in our team, which is amazing. I mean, that I come from South Africa, where there's a lot of diverse cultures, and I've always wanted and feel that a team's strength lies in its diversity. Different nations, different cultures, you know, the conversation at the dinner table is rich every evening when you listen to these riders get to know each other. It's beautiful.
Yeah. So yeah, you just I mean, can we talk about the most obvious topic?
What's that?
So you just mentioned Tom Pidcock a lot, and we all know he changed to your team. He came from Ineos. And how did it happen? I mean, obviously we kind of know the story a bit, but not really. I don't know if you tell us much more, which like what really happened. But when did you start talking to him? And like, or did it really just happen so quick, everything?
So, I mean, I met Tom the first time 3 years ago. We went for a bike ride in Girona, and through Jacques, who started Link My Ride, and Tom invested in that, so the guy that brings that community of cyclists together. And we were just chatting then, but Andrew McQuaid, his agent, I know very, very well. He was also the agent of Steve Cummings, believe it or not, who won a stage on the Tour de France on Mandela Day for us in 2015. But and so, you know, when Tom was available, we've always said that we would put our hat in the ring with him, and we've always wanted to see. And then, yeah, it became when he was looking for teams, Andrew spoke to me, spoke to our backer as well in our team. And then we just went to go and visit him in his home, spoke about what we do, why we do it, where he would fit in. And And then still never thinking that it was going to be possible. And then all of a sudden, you know, things moved fairly quickly ultimately. The decision to potentially or to part with INEOS was kind of done, you know, and happened almost by itself because of they agreed, you know, to not work together. I mean, we were not involved in that process at all. That mm-hmm. was always on them. But yeah, it kind of happened in the end fairly quickly. And he eventually signed a contract with us. I was in South Africa at the time at midnight. Yeah, like pretty much on the 5th of December. I mean, it was crazy how it worked out in the end. But it was on and off for ages. It was quite a crazy process.
So you didn't have to pay anything to INEOS or was there any buyout?
No, there was no buyout. Yeah. No. There was an exit strategy for him with them, and then there was, you know, him coming to join us on a normal clean deal. I mean, it was just a normal, free rider, yeah. Process. So there was no.
How was the reaction of your sponsors when you said to them, "All right, he's coming aboard"? Especially Scott. I mean, he's using Scott bikes on the road, but off road he's gonna use Pinarello. But interestingly, Pinarello is the owner of Q365 owns also parts of Pinarello, or totally, I don't know.
Correct.
Yeah. So what was the reaction of the sponsors?
No, they were, I mean, of course, you know, bringing in a rider that's a double Olympic champion who is 25 years old in the prime of their career, who has big ambitions. I mean, that is like gold. You know, there's a handful of them in the world of cycling. And so for our partners, it was massive, absolutely massive. So they invested more, saw the opportunity and here we are. I mean, we one day, one race in, and, you know, hopefully it'll be a good decision, from Tom. And I mean, we're supporting him 100% and hopefully we can grow together and achieve, you know, great success together.
Do you already have some clear plans with him, or does he have, I think you will ask him what his ambitions are mainly, and did you already come to clear goals for this year?
Yeah, I mean, Tom wants to win. He wants to win big things. You know, he's a guy that doesn't win like a Pogacar wins everything he races or 50% of the races he starts. He's a guy that has to believe in it, feel it, see it, and then he goes after it. And I think he would love to win a monument. He would love to be a world road champion. So he would love to be on the podium in a grand tour in time and grow into that role. So that's great, you know, as ambitions. And, you know, we've won Milan San Remo, we've won monuments, we've worn yellow jerseys and grand tours and leaders jerseys. We've pretty much done a lot of the things that he would like to achieve, and we're excited to do that with him, and hopefully we can get the riders to support him. But I mean, this year the World Championships are in Rwanda. I mean, how amazing would it be for Tom Pidcock to join, you know, the original African team and then go to the World Championships in Africa and do well? And next year's World Championships are in Montreal in Canada, and that's also a hilly course that could suit him. So the next 2 years, from a Tom Pidcock potentially going after a world title, is pretty good. And then ultimately he would love to win something like a monument or, you know, stages and grand tours. And I mean, we're still waiting to hear about a Giro or a Vuelta this year. And we hope to be able to, you know, get one of those invitations so that Tom can, you know, can compete in a grand tour this year with the rest of our team.
Is there any plans regarding GC in a grand tour? Or is it really just on hold also for him?
No, he definitely in the near future sees that as a potential. He doesn't feel that he can get onto a podium of a grand tour now, but you know, in 2 years ago he was 13th in the Tour de France when he won on Alpe d'Huez. So he has the capability and the capacity to be up there fighting for it. But time will tell. And we'll walk that road with him, but he definitely sees it in the future that that's something that he'd like to tackle. And let's see. He's only 25. I mean, he's turning 26 this year, so he's a really, really nice age to go to the next level.
But are you planning actually that he's doing that in your team? So is it like, do you plan like 5 years ahead? Maybe you don't have signed contracts for that, but like, you know, just in your mind.
Yeah, 3 to 5 years is definitely, that is an ambition, for us and him.
Does a guy like Tom Pitcock bring a lot of people with him into the team? Like, I know, or we know that he, like, I guess you wouldn't have had the idea to sign his brother when you wouldn't have signed him. But are there some staff members also he brings?
Yeah, he brought his coach and sport director, Kurt Bogaerts, the Belgian, who was, you know, he's an engineer, so very technical. So that's really good to have someone like that in the team. His Swanee Zenia came along. So, I mean, if you think about it, from a rider of his stature to only come with two staff members, that's, you know, not really a lot at all, actually, which is great. Coming into a new environment, you know, he wants some familiarity. And then Joseph Pitcock, I mean, Joseph is a good rider. So Joey, he's a good rider. And, you know, obviously was on the Trinity development team, Trinity Racing, also the same team of his agent, Andrew McQuaid. And, you know, having Joey in the team, you know, I mean, there's a, you know, he definitely is there on merit, no question. And so we're excited to see what he can do as well in the team this year.
Yeah, to be fair, he also won a stage last year in Ronde de Lézard.
Yeah, no, he's
pretty good competition. So, yeah. I think he's also there for a reason, only because of his name.
No, he's definitely there he's definitely on merit, no question. I mean, the guy is a proper good bike rider. So we'll look forward to seeing what he can do too.
Yeah, just forgot what I wanted to ask. Yeah, also I wanted to say that, even if you know that those staff members had some experience and were working good with Tom, they bring some quality to the team too.
Correct. I mean, and also when you come from Ineos and you've been there 4 years, you know, there's a lot of learnings. I mean, they still are, and irrespective of what you say about them, I mean, they were the most dominant Grand Tour winning team of the decade. And in there comes a lot of skill, a lot of talent, a lot of understanding, a lot of preparation, a lot of planning, a lot of knowledge. And, you know, Kurt was obviously a part of all of that. So, you know, those kind of things really do help and help us, you know, make sure that we also, you know, on the right track, I guess, with things. I mean, of course, every team does things a little bit differently as well, but it's nice to know, you know, that you're in a good way with your energy management, your way you manage, you know, the rider's health, the training, the altitude camps and all that stuff. So, yeah, good to get smart people into a team.
Yeah. Back in the days, we have always some questions we ask our guests, always the same questions. And back in the days, we had one question we actually didn't ask for a while because it created a controversy. Let's say it like this. And it was on television. we had it called Rider Bingo. Today it's fitting quite good because it's your name. It's Rider Bingo. and it's two questions. The first question is, which riders or team members in general, maybe staff or sports directors, out of all your years managing those teams, or maybe even as a rider yourself, were, like, you can't tell one name or maybe a few, were the best people, maybe not the most prominent ones, maybe not the ones everyone would think of, like which people were good people on the team, the best you can remember?
So I mean, I would go with my staff mainly because they're the ones that live and die 20 hours a day with you. But I mean, I think the person that made the most impact in this team over the years was definitely Jens Zemke. So I mean, he would be someone. He started the team in the beginning, gave us all the support. Then when he left our team and went to Bora for like 7 years, it took me 7 years to get him back, and now he's back. So, I mean, I think Jens is probably, as a person who knows every detail about our team and has been right through the dirt with us, and then is now back with us, which made me so happy. It was the saddest day when he left. Sometimes when you think people are in your corner and then you forget about them and you think they'll always be with you, and then they fall out of love with a project, which is exactly what happened. And to get him back was a real thing. So yeah, if it's one person, I'll say it's, yeah, I mean, definitely Jens was probably the glue that got us going and that I could rely on right from the beginning.
Nice. Helped to hear us that. A lot.
Yeah, you can just say my name for the most annoying person. But I was just remembering a story, and we won't tell names, but I remember we had a preseason training camp. We had a really good party, and there was one staff member that went to the wrong room, which was actually your room. Is it? Do I remember that correctly? And
correct.
He left something in the bathroom, right?
In the bidet.
In the bidet.
Presents.
At Uli Schauberer's house.
At Uli Schauberer's house. Nice.
Ulrich Schauberer's house. And Uli can tell that story. In fact, when the next time you get Uli on here, you ask him that question. He knows exactly.
Time to
visit
Uli.
We had him,
Uli,
of course,
again,
but
yes.
it's a while ago, some years ago.
You should go to Luca and go to his home and do it there. And Andy can show you exactly what he's talking about. You could recreate it, Andy. That was funny.
Yeah, so the second part of the question is, as Andy already told, who was the most annoying person in all your years?
I actually don't. Jeez, the most annoying person. I don't. Maybe Linus Goodman.
Yeah, but I think we can all agree that we do understand it. I like Linus, but I can't see it.
I think Andy knows that story as well, but John. No.
Yeah, I'm going to see him.
Oh,
tomorrow.
Oh, tell him I say hi.
Nice. He's trying to convince him to come on the show like for years now. I'm curious.
I remember Linus when he went to raced Tour of Emesa Bongo in Gabon. I think when he joined our team, he was quite an adventurous guy, and he wanted to race in Africa. And he went to that race. I think it was Emesa Bongo in Gabon, and then he decided to eat the local food and go into the villages or whatever and eat and sample some of the local food. And I think he had a stomach virus from that for like the whole year, and it put him out of action like for the whole year.
And he's actually planning to go Rwanda for the World Championships and do the same, like, on his gravel bike. And he's trying to convince me to go with him.
Well, so. Rwanda is probably one of the most beautiful countries with the most beautiful people. It's the country of 1,000 mountains. It's one of the most beautiful places you could visit. So I would recommend that.
Well, a country of 1,000 mountains doesn't really convince me to go there by bike.
It's okay. Downhills. Gravity.
As you know.
Andy, gravity is your friend. You can always go downhill.
Yeah, but Dinos is loving food. Like that. Isn't he doing a restaurant, Andy? Yes. He owns.
He is. I think he's got a restaurant.
He's not the chef.
he's the sampler.
Yeah. Funnily, I can do a spoiler here because in the first years where we were asking our guests these questions, I think like 60-70% of the people were saying the most annoying one in the peloton was Nicky Terpstra. And thanks to one of our partners, SRAM, he'll be in the show soon. And we'll confront him. Yeah.
Nice. Yeah. I wonder why. I haven't heard that. It's interesting.
Yeah, I was in Spain last week, and there are still no toilet brushes, you know, in the bathroom. So that's part of the reason.
Right.
Yeah.
Clear.
I've pretty much asked the things I wanted to know. Andy, Paul?
Me too.
No, cool.
I still have a question. Mm. So like, it's a similar question. Like when you look back at your career as a general manager, what was the best and what was the worst decision you've made except signing me and letting me go off the team, you know?
After 3 years. bad decisions are learnings. And so the best decisions, I think the best decision we ever did was started what we started and having the balls to go out and do it and to believe in, you know, in the project that we committed to And for African cycling, I mean, if you look at it today, the World Championships in Rwanda, I guess, would not have happened if it wasn't for the exposure that we gave African cycling, the lobbying that we did with the UCI, and the amount of riders that we created hope and opportunities for. If you look at Binyan Gourmet and the success of last year, he was 13 years old when Daniel Tekle-Heimanot wore the King of the Mountains jersey in the 2015 Tour de France for us. He was watching that, you know, in Eritrea, in Asmara, and he was looking at it and thinking, you know, that's possible. And creating that dream and opening that door, I mean, that's brilliant. And so for me, for what we've done, I mean, it's irrespective of where we are today and what we're doing, which is still significant in the sport, but, you know, that's still where my heart is. And that's something, the most significant thing, you know, I think ever. What I've learned over the years, so no mistakes, but what I've learned over the years is that the people that are around you and your staff are the most important people in a cycling team. They're the ones that carry your brand. They're the ones that, that get you up every single day and support you. Riders will come and go. And I became very close to riders at a time, and because I wanted to help make a difference and inspire them and motivate them to achieve great things and punch above their weight and perform at a higher level than they ever thought was possible. And I got let down many times, and I just ended up realizing that actually the salt of the and the you know, the nuts and bolts of the team are your staff, and they're the ones that will be with you through thick and thin. And riders, you know, often will change and move for a better opportunity. So I think those are the lessons that I've learned over the years.
Okay. But speaking of balls, I have another question. How are Frédéric Frison's balls doing? Because he had like a terrible accident last year, beginning of the season.
Yeah, no, he's doing good. He's racing. He had a terrible year last year with that incident that happened before the classics. And, you know, he's a classics rider, so that pulled him out of the classics. Came back riding his first race, crashed, broke his sternum in a first crash, literally coming back, I think, in Dunkirk. I can't remember, but... yeah, he's had a really difficult year, and yeah, now he's back, and hopefully he will be able to go through the class. He's a super strong rider. In fact, when we signed him, Jasper Staven contacted me and said to me, "Doug, you've just signed the best guy in the classics. He's always there where he needs to be, super strong, and super nice guy." So that was nice recognition. But yeah, we hope 2025 will be a year where he can sit on his bike.
Fingers crossed.
All year.
Good to hear.
All right, then I'd say, Doug, thank you for your time. Thanks a lot.
Dankeschön.
The German words part fell out of this episode. last question. I forgot to ask. How challenging was it to live above this bar in Cologne when you were a rider?
above the bus salon. Oh my gosh. The red light district. Well, I tried to go back there, a few times after I lived there for 2 years. Oh my God. I mean, I stayed in an apartment that had no lock on the door, had no running water. We used to go shower down the road at the gym. We used to hang our bikes up in the shower. There was three of us sleeping on the floor on a mattress, drinking coffee out of Nutella jars, and eating food at the restaurant Dieter Kossler had arranged food for us at. Guido Eichelbeck was helping us get to races. It was an unbelievable time. But yeah, living above the red light district in Cologne was interesting. Not often a lot of sleep before races, but it was a time that I wouldn't want to give back. It was beautiful. I loved it.
Good last words. Thank you, Doug. And yeah, maybe see you again. Bye-bye.
Thanks, Doug.
Yeah, I look forward to it. Ciao, ciao. Thank you.